hohe Renditen und positiver Cashflow in einer A-Lage. Ist das möglich? Könnt ihr zum Beispiel eine Wohnung in München kaufen und direkt positiven Cashflow haben? Ja, das ist wahrscheinlich möglich, und zwar mit dem Konzept der möblierten und zeitlich befristeten Vermietung. Ein Trend, der immer größer wird. Beispielsweise vermietet ihr an einen Expat, also jemand, der von einer Firma in die Stadt geschickt wird und dort ein paar Monate bleiben muss. Was braucht er? Der braucht eine Wohnung, aber die muss natürlich möbliert sein und es müssen einige Dinge funktionieren, wie zum Beispiel das Internet, und er braucht ein paar Services drumherum, dass das Ganze funktioniert. Dafür könnt ihr erheblich mehr Miete nehmen. Ich kenne viele Leute, die das schon umsetzen. Wir selber tun das auch bei uns im Bestand schon und bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir einen Partner an Bord haben bei Immocation, und zwar den Partner Wunderflats. Das ist die größte Plattform für genau die Vermittlung dieser Art von Vermietungsgeschäften und die helfen euch sehr gut. Da könnt ihr auf der Plattform schon mal gucken, zu welchen Preisen wird denn an einem bestimmten Standort hier eine Wohnung vermietet. Dann könnt ihr eine Einschätzung bekommen, ob ihr dann auch tatsächlich mit der Mehrrendite rechnen könnt, die ihr euch vorstellt. Kleiner Tipp, den habe ich bekommen von Arkadi, dem Gründer von Wunderflats, der sagt, ja, eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn du dann reingehst in den Markt, versuche bei der ersten Vermietung nicht den allerhöchsten Mietpreis zu treffen, sondern ein bisschen drunter, weil dann hast du schon mal vermietet. Oftmals wird die Vermietung dann auch verlängert und du hast auch ein paar Monate Zeit, ganz in Ruhe schon mal wieder für den Zeitpunkt dann zu inserieren, wo dann eben der nächste Mieterwechsel stattfindet. Das Ganze ist logischerweise ein bisschen mehr Arbeit. Teilweise gibt es aber auch Zusatzservices von Wunderflats, die euch diese Arbeit abnehmen. Und so könnt ihr dann mehr Rendite realisieren und tatsächlich euch vielleicht positiven Cashflow aufbauen in Lagen, wo das eigentlich nicht möglich wäre. Ihr habt also eine teure Immobilie, eine Immobilie, die wahrscheinlich sehr stark im Wert wächst, und könnt auch noch im Hier und Jetzt positiven Cashflow erzielen. Also ein ziemlich tolles Konzept. Wenn ihr über immocation.de/wunderflats auf Wunderflats zugeht, dann gibt es sowas wie ein Immocation Concierge Service bei Wunderflats. Die helfen euch dann wirklich einzuschätzen für euch und euer Objekt, wie ihr das bestmöglich vermieten könnt. Also probiert's gerne aus. immocation.de/wunderflats. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Das Thema mit damals Mietpreisbremse, als die 2015 eingeführt wurde und dann ja nur für 5 Jahre. Damals hatten wir schon gesagt, das wird ja nicht für 5 Jahre eingeführt, sondern alle wetten darauf, dass das natürlich verlängert wird. Und genauso ist es ja jetzt auch gekommen. Und jetzt ist ja die Forderung quasi für immer. Hat man aber damals das Argument verwendet, naja, das wäre ja quasi, um dem Markt eine Verschnaufpause zu geben. Also nur 5 Jahre, und dann könne man ja also mit aller Treffsicherheit den Wohnungsneubau ankurbeln, und dann müsse man einfach nur so lange eine Verschnaufpause schaffen. Jetzt hat sich der Markt ja aber 10 Jahre lang verschnauft, ja, und die Situation ist immer schlimmer geworden. Wir haben ja gerade gehört, Wohnungsbaugenehmigungen auf dem Tief von 14 Jahren. Ja, das ist ja so mit diesen ganzen Bildern. Stell dir vor, 100 Menschen brauchen einen Platz zur Übernachtung, du hast aber nur 60 Betten. Ja, dann kannst du natürlich diese 60 Betten billiger machen, aber dann haben 40 immer noch keine Möglichkeit zum Übernachten. Ja, dann könnte man sagen, gut, die müssen zusammen ins Bett gehen, ist auch ein Vorschlag, ist vielleicht interessant, aber löst das Problem nicht. Ja, aber das sind ja so einfache Bilder, mit denen haben wir damals im Zusammenhang mit der Einführung der Mietpreisbremse argumentiert und haben gesagt, also du brauchst einfach mehr Betten, wenn 100 Menschen übernachten wollen, und helfen 60, die günstiger sind, nicht, sondern du musst ja halt 100 Übernachtungsmöglichkeiten schaffen, sprich das Angebot ausweiten. Und das ist jetzt genau die Stelle, an der meines Erachtens eine künftige Bundesregierung sich überprüfen muss, sind wir auf dem richtigen Weg oder sind wir nicht auf dem richtigen Weg.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Was dürft ihr als Vermieter, als private Immobilieninvestor nach der Bundestagswahl erwarten? Und was macht ihr am Sonntag, wenn ihr euer Kreuz setzt? Was kreuzt ihr damit auch an für euch als Vermieter oder eben private Immobilieninvestoren? Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen die Wahlprogramme durchgehen und wir wollen schauen, wie könnte es denn ausgehen und was kommt dann eben auf uns zu. Und das machen wir mit Jürgen Michael Schick. Hallo Jürgen.
Hallo Marco.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Die meisten dürften dich kennen. Also du warst mal Präsident vom Immobilienverband Deutschland, bist jetzt Ehrenpräsident, richtig?
Richtig.
Genau, bist ein sehr großer und bekannter Makler und eben bestens vernetzt in Politik und Wirtschaft. Ich durfte schon ganz viel in den letzten Jahren von dir hören und lernen, wie Politik funktioniert. Und bin deshalb sehr gespannt auf deine Einschätzung jetzt für Sonntag, was wir denn da so aus Vermietersicht quasi auch ankreuzen.
Ja, spannend wird's, ja.
Ja, glaube ich auch. Und das möchte ich auch voranschicken. Also wir machen jetzt hier einen Podcast, da setzen wir die Brille der Vermieter und privaten Immobilieninvestoren auf. Es ist vollkommen klar, dass ihr mit eurem Kreuz am Sonntag sehr viel mehr ankreuzt als nur die Immobilienthemen, sondern vieles, vieles andere. Und wir geben hier mit Sicherheit keine Wahlempfehlung in Summe für irgendeine Partei. Geben euch da, also wir sind kein Wahlomat heute für alle Themen, sondern so ein bisschen für die Immobilienthemen. Und genau, so würde ich sagen, starten wir. Wir machen es jetzt so, wir gehen themenbezogen durch. Also ich habe jetzt hier, also wir reden natürlich mit dir auch noch gleich über den Immobilienmarkt und Prognose, Zinsen und so weiter. Ne? Wo steht der Markt in Summe? Das können wir nicht sein lassen, wenn wir uns unterhalten. Aber der Großteil wird jetzt eben die Wahl sein. Und folgende Themen habe ich. Wir starten mit Wohnungsneubau oder generell Wohnungsbau, Mietregulierung, dann ein bisschen Klimaschutz, energetische Sanierung, Heizungsgesetz. Und vielleicht auch kurz Grundsteuer und gucken uns jeweils an, was haben die Parteien dazu. Ja. Genau, fangen wir also an mit Wohnungsbau. Da kann man, glaube ich, sagen, da sind sich weitestgehend alle einig, es braucht auf jeden Fall mehr Wohnungen, oder?
Ja, ich glaube, das merkt man dann, dass das Thema Wohnungsneubau wirklich breit in den Wahlprogrammen angekommen ist. Überall geht es um Deregulierung, überall geht es um Beschleunigung, ganz viel um serielles und modulares Bauen. Also da ist das Thema Zeit und einfachere Standards eigentlich in allen Wahlprogrammen drin. Es gibt keine Partei, die das nicht formuliert. Ganz lustig ist zum Beispiel, dass 3 oder 4 Parteien mit dem alten Zitat von Horst Seehofer beginnen. Also Wohnen wäre die soziale Frage unserer Zeit. Das ist ja dann ganz lustig, wenn auch linke Parteien plötzlich Horst Seehofer vorne, ganz, ganz vorne ins Wahlprogramm stellen. Aber damit ist der Ton so gesetzt. Die Frage ist ja, was kommt da nachher am Ende des Tages raus? Und das, was ich ganz interessant finde, ist, dass bei den aktuellen Diskussionen, also dem starken Rückgang der Wohnungsbaugenehmigungen zum Beispiel, die wir jetzt ja auch ganz aktuell erfahren haben, dass da möglicherweise aber die Dramatik noch nicht ganz erkannt wird. Also da ist viel Dienst nach Vorschrift in den Wahlprogrammen drin. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, dass wir bei den Baugenehmigungen den niedrigsten Stand seit 14 Jahren haben in Deutschland. Ja, also ein heftiger Rückgang und das, was nicht genehmigt wird, kann halt später auch nicht gebaut werden. Also das ist so dramatisch, dass man sich manchmal wundert, dass so diese etwas dienstbeflissenen Wahlprogramme da möglicherweise den Ernst der Lage aber immer noch nicht erkannt haben. Und wenn dann zum Beispiel ganz häufig das Narrativ auftaucht, die öffentliche Hand müsse mehr machen und der soziale Wohnungsbau und das genossenschaftliche Wohnen oder auch der gemeinnützige Wohnungsbau, der wäre die Lösung, dann wundert man sich natürlich schon, wenn man ehrlich gesagt sich anschaut, was denn da gerade gebaut wird. Also Wohnungsbaugenehmigungen entfallen zu einem ganz, ganz großen Teil natürlich auf gewerbliche Player, zu einem ebenfalls großen Anteil auf Privatpersonen. Ich will das mal in Zahlen nennen, also 90.000 Baugenehmigungen entfielen auf Unternehmen, 70.000 auf Privatpersonen und 8.800 auf die öffentliche Hand. Mhm. Und das macht ja erstmal deutlich, dass es vor allem die Privatwirtschaft ist, die baut und die braucht natürlich auch gute Rahmenbedingungen. Und wenn die aber, und wir werden ja nachher auch zum sozialen Mietrecht kommen, wenn die aber natürlich nachher torpediert werden über so ein Regime wie die Mietpreisbremse, dann ehrlich gesagt wird es natürlich skurril, denn du kannst ja ein Gericht nicht mit einerseits gesunden Zutaten machen und dann denken, ist es gesund. Wenn du gleichzeitig noch ein paar so richtig giftige Zutaten mit dazu packst, dann ist es halt immer noch kein gesundes Essen.
Ja, lass uns mal kurz in Zahlen Baugenehmigung, das waren irgendwie 235.000 in Summe, habe ich irgendwo, glaube ich, gesehen, oder?
Jetzt? 215.000
Jahr, genau. Ja. Und wir brauchen?
Naja, also wir haben ja einen Wohnungsbedarf von deutlich über 400.000 Einheiten jedes Jahr. Ja, und wenn wir jetzt im Jahr 2025 wahrscheinlich weniger als 200.000 Neubauwohnungen erleben werden. Im nächsten Jahr werden es wahrscheinlich noch weniger. Ja, dann macht das ja die ganze Dramatik deutlich. Also riesige Nachfrage, viel zu geringes Angebot. Also deswegen stimmt der Titel in diesen Wahlprogrammen, Wohnen wäre die soziale Frage unserer Zeit, natürlich schon. Das Zitat ist aktuell. Und jetzt ist ja die Frage, was machen die politischen Parteien draus?
Ja, also es sind sich quasi erstmal im Grundsatz alle einig von der Logik her, wir haben rasant steigende Mieten, das will man ja, und wir haben Wohnungsmangel, also viele Leute finden einfach auch überhaupt keine Mietwohnung, ne, gerade in den großen Städten.
da sind sich alle einig, dass auf jeden Fall mal mehr gebaut werden muss. Und jetzt würde man ja eben sagen, okay, also Angebot und Nachfrage regelt man so, indem man eben mehr, für mehr Angebot sorgt. Das ist das, was seit Jahren eigentlich irgendwie versucht wird, aber man kriegt es nicht hin. Und jetzt bist du gerade schon ein bisschen reingegangen, was schlagen die Parteien jetzt vor? Also gemeinnütziger Wohnungsbau ganz speziell fördern. Das sagst du, das funktioniert wahrscheinlich dann nicht so gut, weil der Staat gar nicht so viel bauen kann? Oder warum würde das nicht funktionieren?
Gemeinnützig heißt ja, die Gewinnerzielung desjenigen, der baut, steht gar nicht im Vordergrund, sondern quasi das soziale Element. Und das geht natürlich nur mit massiver Förderung, sprich mit Steuergeldern. Und da haben wir, glaube ich, alle entsprechende Erfahrungen von ehemals der neuen Heimat bis zu kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die eine bedingte, sagen wir mal, marktadäquate Situation haben. Bedeutet zum Beispiel auch immer, wenn du eine Genossenschaft oder eine städtische, eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft vorziehst vor privaten Playern, dass du natürlich dann auch einen privaten Wohnungsbau, ehrlich gesagt, diskriminierst, wenn es um die Baulandvergabe geht. Ja, also das ist so eine Frage, wie geht man mit dem Staat als Institution um? Ja, assistiert der oder nimmt der eine ganz zentrale Stelle im Wohnungsbau ein? Und da heißt es in mehreren Parteiprogrammen, könne man dem Markt nicht überlassen, der habe quasi versagt. Ja, also das ist dann so die Diskussion, die da läuft. Aber was interessant ist beim Wohnungsneubau, dass eigentlich alle Parteien erkannt haben, dass da gehandelt wird. Und da geht's halt jetzt viel um Reduzierung von Baustandards. Da geht's jetzt viel um die Frage, wie kann man die Innenverdichtung erleichtern? Wie kann man da Abweichungen von bisherigen Normen hinkriegen? Baukostenmoratorium beispielsweise fordert die Union oder diesen Gebäudetyp E für einfacheres Bauen, E wie einfach. Oder zum Beispiel die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Neubaustandard? Ist es EH55? Ja, da zum Beispiel sagt die Union, ja, das soll der Standard bleiben. Aber interessant, sie will das auch wieder förderfähig machen, was jetzt in der alten Legislaturperiode nicht passiert ist. Ja, die SPD zum Beispiel sagt, wir wollen eindeutig ein Primat auf den sozialen Wohnungsbau richten und wollen da auch so eine bundeseigene Wohnungsbaugesellschaft haben. Ja, und dann aber zum Beispiel kommt gleich das Thema, wir wollen aber auch das kommunale Vorkaufsrecht stärken. Dazu müssen wir vielleicht nachher nochmal sprechen. Mhm. Die FDP sagt, wir brauchen einen starken Bürokratieabbau im Baurecht. Wir brauchen eine Reduktion von Bauauflagen und bei den Mindeststandards, die reduzieren auf sinnvolle Standards und dann aber auch sachgemäß senken. Sprechen viel über neue Flächen und digitale Verfahren. Bei Bündnis 90 Die Grünen zum Beispiel steht das Thema Neubau unter dem Titel, dass man 1,6 Millionen klimafreundliche Wohnungen bis 2030 plant. Hm. Und auch da kommen modulares und serielles Bauen vor, Bürokratieabbau. Und die AfD sagt, ja, wir wollen den Wohnungsbau vor allem durch den Abbau von gesetzlichen Vorgaben, beispielsweise wie dem Gebäudeenergiegesetz, erleichtern. Fordern dann Bestandsschutz und beispielsweise das Baurecht auf das Erstellungsdatum. Also wenn man in einem Haus umbaut, soll dann nicht Neubaurecht gelten, sondern das seinerzeitige Baurecht. Also da sind überall so Maßnahmen, die, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll sind. Gerade was Bebauungspläne angeht, was Bauen im Bestand angeht, was Neubau angeht. Und dann ist halt immer die Frage, wie wird's umgesetzt?
Ja. Also du hast gerade gesagt, vieles, was da drin ist, ist sinnvoll bei einigen Parteien quasi. Also erstmal, du würdest sagen, es ist natürlich sinnvoll, Bauen einfacher und billiger zu machen durch niedrigere Standards und weniger Bürokratie. Das würde auf jeden Fall das Problem würde helfen, das Problem zu lösen.
Ich denke ja. Jetzt sind ja diese Vorschläge, wie es einfacher, schneller, günstiger laufen kann, ehrlich gesagt, seit Jahren auf dem Tisch. Ja, und wir haben ja ehrlich gesagt auch kein Erkenntnisproblem mehr, sondern wir haben ja so ein Umsetzungsproblem. Und ich habe auch das Gefühl, diese Geschichte ist auserzählt mit, wir müssen schneller, günstiger, einfacher bauen. Denn so wie wir es jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, kann sich das einfach keiner leisten, der Mieter nicht und der Käufer nicht. Ja, und wenn ich mir mal angucke, zu welchen Konditionen denn eigentlich gebaut wird, ja, das ist ja zum Teil haarsträubend, ja, wenn man sich diese Zahlen so anguckt. Also stell dir vor, Marco, wir bauen in einer deutschen Großstadt und bauen und überlegen dann, was kostet denn das eigentlich? Und inklusive Grundstück habe ich dann Erstellungskosten von über 5.000 Euro pro Quadratmeter. Also es sind so im Schnitt 5.150 Euro inklusive Grundstück. Und wenn ich dann überlege, ich mache jetzt keine Eigentumswohnung, sondern Mietwohnungsbau, dann muss ich, wenn ich auch Zinsen und Tilgung mit dazu rechne, dann bin ich quasi gezwungen zu vermieten bei diesem frei finanzierten Wohnungsbau mit Mieten von 23 bis 25 Euro. Und das kann sich halt keiner mehr leisten.
Ja, also es muss günstiger werden, sonst wird's nicht aufgehen, ne?
Das ist das Thema. Und jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, dass hinter jedem Lichtschalter irgendwie auch eine Lobby steht. Ja, und die Ideen, es einfacher, es günstiger zu machen, möglicherweise auf Standards auch mal zu verzichten, etwas schlichter zu bauen, das ist halt wahnsinnig schwer durchzusetzen und umzusetzen. Ich glaube übrigens, dass die niedrigen Zinsen dieses Thema nur verdeckt haben, ja, und der Zinssprung in 22, der hat ehrlich gesagt dieses Problem nicht verursacht, sondern er hat es nur deutlich ins Licht geführt, dass wir halt weit über die Bezahlbarkeit hinaus gebaut haben. Möglicherweise wir das auch so als Baustandard, als Gesellschaft aber auch haben wollten. Und jetzt muss man sich halt diese ganzen Themen Lärmschutz, Barrierefreiheit, Schallschutz, das muss man sich jetzt angucken und dann überlegen, wovon kommt man da auch wieder runter. Und zumindest in den Wahlprogrammen wird deutlich, wir müssen etwas einfacher und etwas günstiger bauen.
Ja, ja. Lass uns noch einmal auf das Thema gemeinnütziger Wohnungsbau kommen, weil das, bei wem ist das überall drin? Das hast du schon gesagt, SPD, ne?
Das steht mehr oder weniger bei SPD, bei Grünen, bei den Linken, bei dem BSW in den Wahlprogrammen drin. Und überall geht es um eine ganz starke Rolle sozusagen der öffentlichen Hand, während das bei CDU, CSU, FDP und AfD sich anders liest. Ja. Übrigens auch interessant, wie diese Wahlprogramme aufgebaut sind. Also wenn man sich diese Wahlprogramme anschaut, jeder, der uns zuhört, hat jetzt auch noch die Gelegenheit, die sich mal anzugucken. Es gibt relativ kompakte Wahlprogramme, es gibt aber auch ganz lange. Ja, das längste ist das von der AfD mit über 170 Seiten. Das zweitlängste ist das von den Grünen mit über 150 Seiten. Dann gibt es aber manche, die sind auch nur 60 oder 70 Seiten lang. Und dann ist aber die Frage, wie bauen die sich eigentlich auf? Total interessant, weil das schon viel erklärt über, sagen wir mal, die Ausrichtung. Und bei der Union zum Beispiel taucht das Thema Eigentum, Bauen, Wohnen an zwei Stellen auf. Da heißt es einmal Ja zu mehr Eigentum und einmal Ja zu bezahlbarem Bauen und Wohnen. Während es beispielsweise bei der SPD, bei den Linken ganz anders ist, da steht das Thema Mieten ganz vorne, direkt quasi zu Beginn des Wahlprogramms sehr prominent drin, weil da quasi ein Mietenwahlkampf geführt wird. Und das Bauen kommt dann erst hinterher. Also merkt man schon, was sozusagen der Akzent in der Aussage ist. Also merkt man, wenn man schon das Inhaltsverzeichnis dieser Wahlprogramme liest.
Ja, ja. Was ich ganz gerne fragen wollte, gemeinnütziger Wohnungsbau. Ich fand es sehr interessant, weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, vor ein paar Monaten, Lage der Nation, kennst du bestimmt im Podcast. Da war die Frau Geiwitz von der SPD. Und sie sagte dann auch so sinngemäß irgendwas in die Richtung, naja, so Immobilien, die müssen ja auch irgendwie eine Rendite haben. Dann ging es um dieses Thema Mietpreisbindung. Also ich baue eine Immobilie oder investiere eine Immobilie, bin dann gebunden an einen gewissen Mietpreis. Und dann sagten die Moderatoren so, also wieso können wir das nicht einfach aufheben, dass das befristet ist auf 10 oder 20 Jahre, sondern das dann immer gilt und nicht quasi irgendwann sprunghaft die Mieten dann in diesem Objekt steigen. Und dann sagt sie, ja, weil es dann einfach keiner mehr tun würde. Und das fand ich sehr interessant, ne? Nochmal SPD, also fand ich interessant, dass man da zumindest das auf die Art und Weise formuliert hat. Ist das bewusst einer, keine Ahnung, SPD, den Linken und dass ein privater Investor A gebraucht wird und B Rendite machen muss? Oder glauben die quasi, okay, nee, es wäre am besten eigentlich, alle Wohnungen gehören dem Staat, übertrieben formuliert?
Ich will mal so sagen, ich gucke es mal ins Wahlprogramm der SPD und da steht zu Beginn dieses Wir kämpfen für ein bezahlbares Zuhause. Da wird dann immer so ein Prolog davor gesetzt, das wird quasi eingeordnet, das ist ja deine Frage. Und da steht beispielsweise bei der SPD, Wohnen ist ein öffentliches Gut, das nicht allein dem privaten Markt überlassen werden darf. Es ist eine öffentliche Angelegenheit. Mhm. Ja? Und dann wird viel erklärt, was man tun will. Und hinten raus kommt dann aber der Satz, natürlich stärken wir trotzdem auch den privaten Wohnungsbau. Ja? Also das ist so die Balance der SPD. Und du hast ja gerade die noch amtierende Bauministerin Clara Geiwitz zitiert. Die hat da einen sehr pragmatischen Zugang. Ja? Aber sie spricht da wahrscheinlich nicht für die Mitte der Partei. Mhm. Guck jetzt mal in das Wahlprogramm der Linken. Denn die sind ja immer auch so ein Taktgeber. Da zum Beispiel steht beim Wahlprogramm drauf, alle wollen regieren, wir wollen verändern, Reichtum teilen, Preise senken. Hm. Da merkt man schon, wohin die Reise geht, die übrigens dann auch mit einem Zitat von Horst Seehofer starten. Bezahlbares Wohnen ist die zentrale soziale Frage unserer Zeit. Zitat Seehofer im Wahlprogramm Die Linke, fand ich dann ganz witzig. Aber wie die zum Beispiel den Takt setzen, da geht's dann übrigens nachher auch um Enteignung und so. Und überall da heißt es, da habe der private Markt versagt. Und als Beispiel zum Beispiel, wir sind jetzt keine Immobilienkonzerne, aber die werden jetzt vorgeführt. Zitat, Immobilienkonzerne machen extra Profite, indem sie überzogene Heizkostenabrechnungen an ihre MieterInnen schicken und hoffen, dass es niemand merkt.
Hm. Wahnsinn. Ja.
So, also das... Ich weiß gar nicht, ob es einen Immobilienkonzern gibt, der bewusst überzogene Heizkostenabrechnungen verschickt, ja, in der Hoffnung, dass es die MieterInnen nicht merken. Also da wird einfach was in den Raum gesetzt, damit wird der Takt vorgegeben, dass quasi nur das öffentliche Wohnungsangebot das Richtige ist und das andere wäre quasi eines, das dich halt über den Leisten ziehen will. Und das ist jetzt so dieses Narrativ, das uns da begegnet. Ich glaube, wie immer beim sozialen Wohnungsbau und auch beim gemeinnützigen Wohnungsbau geht es um die Frage, wie viel Förderung brauche ich? Ist das marktgerecht? Ist das eine Dauersubventionierung? Und was wir bei vielen sozialen Wohnungsbauten erlebt haben, ist ja die Frage, haben wir da noch die nötige soziale Durchmischung oder erleben wir da so eine Segregation, dass dann Problemviertel entstehen? Ja. Oder das gegenteilige Thema, die da einziehen und heute möglicherweise bedürftig sind, sind die das morgen immer noch? Ja, dann kommt das Thema Fehlbelegung mit dazu. Denn wenn die dann halt nicht mehr in prekären Arbeitsverhältnissen sind, sondern Karriere gemacht haben, dann wohnen die da aber immer noch für 6,50 Euro. Mhm. Und das ist dann halt ungerecht. Also das ist halt total schwierig. Und in mehreren Wahlprogrammen taucht deswegen auf, wir brauchen mehr Subjektförderung und nicht die Objektförderung. Ja, und der soziale Wohnungsbau ist die Subjektförderung nicht, sondern das ist die Objektförderung. Und das, was jetzt quasi als die aktuelle Subjektförderung gilt, ist das Wohngeld. Und das taucht eigentlich in allen Wahlprogrammen auch auf, dass man sagt, das Wohngeld, das ist zielgenau, das ist passgenau. Das sagen auch die bürgerlichen Parteien.
Das Wohngeld funktioniert quasi wie ein Zuschuss, den ein Mieter bekommt, wenn er ihn braucht, weil er selber die Miete nicht aufbringen könnte.
Richtig, genau. Und das ist natürlich dann sehr, sehr treffsicher, weil man sich dann den individuellen Empfänger angucken kann. Das Wohngeld ist ja auch, war der SPD sehr wichtig, in der jetzt zurückliegenden Legislaturperiode deutlich erhöht und ausgeweitet worden. Und es gibt auch hier Vorschläge, dass man das Wohngeld auch durch ein kommunales Wohngeld noch unterstützen kann, sodass da diejenigen, die sich ihre eigenen vier Wände nicht ausreichend leisten können, dass die auch entsprechend unterstützt werden. Das ehrlich gesagt finden wir in vielen Bereichen. Die FDP zum Beispiel sagt, beim Mietrecht faire Regeln für Mieter und Vermieter sprechen sich da dann auch für ausgewogene Regeln im Mietrecht aus, dazu kommen wir aber noch. Und beim Thema Wohngeld sagt auch die FDP, das ist ein richtiges Instrument, flexibel und passgenau, sagt aber auch, wir müssen natürlich aufpassen, weil das ja ein komplexes Zusammenspiel ist von Wohngeld, Bürgergeld und weiteren Sozialleistungen und machen dann den Schlenker und sagen, pass auf, aber Arbeit muss sich insbesondere in Vollzeit lohnen, ja. Und deswegen will man dieses System neu justieren, also eine Abstimmung der verschiedenen Leistungen schaffen, so dass es klare Anreize für mehr Erwerbstätigkeit gibt und dann eine zielgenaue Unterstützung dabei zu erreichen. Also im FDP-Wahlprogramm wird das Wohngeld nicht allein behandelt, sondern quasi in den Kontext von Bürgergeld und weiteren Sozialleistungen gelegt. Aber eigentlich sprechen sich alle für Wohngeld als die maßgebliche Unterstützung aus.
Ja. Also, ich fasse mal zusammen. Wohnungsneubau. Es sind sich alle einig, dass mehr gebaut werden muss. Alle sind sich wahrscheinlich auch einig, dass es schneller und einfacher gehen muss und die Baupreise dann irgendwie runterkommen müssen. Je mehr links man geht in dem Spektrum der Parteien, desto mehr geht es darum, dass eigentlich der Staat das Ganze mindestens mal kontrolliert oder eingreift und den Neubau irgendwie umsetzt, möglicherweise auch. Und Wohngeld finden eigentlich alle gut als Subjektförderung.
Ja, das stimmt. Beim Thema Wohnen zum Beispiel gibt es natürlich schon auch ein paar Punkte, wo man genau hingucken muss. Wir kennen doch zum Beispiel beim Thema Wohnen die Frage des Flächenverbrauchs. Und natürlich, das wird jetzt keinen überraschen, ist im Wahlprogramm der Grünen dieser Flächenverbrauch wieder ein Thema. Und da schreiben die Grünen, wir setzen Anreize, den Flächenverbrauch bis 2030 auf 30 Hektar pro Tag und langfristig auf netto null zu senken. Also dieses 30 Hektar Ziel, das ist ein relativ bekanntes, ist aber wahrscheinlich, wenn man den Flächenverbrauch so reduzieren will, nicht komplementär mit einer echten Bauoffensive, die deutlich mehr Neubau braucht. Ja, also da zum Beispiel sind zwei Zielkonflikte vorprogrammiert.
Ja.
Die einen sagen, wir brauchen deutlich mehr Wohnungsneubau, würde auch Frau Geibitz unterstützen, würde auch die Union und die FDP und die AfD, würden alle so unterstützen. Aber das 30-Hektar-Ziel zum Beispiel, das ist ja für sich genommen eines, das man vertreten kann. Die Grünen tun das sehr aktiv, aber das steht halt im Konflikt mit so einer Bauoffensive.
Ja, klar. Also macht Sinn, dass dass die Grünen auch noch ein paar Ideen im Kopf haben, die dann am Ende dazu führen, dass Bauen halt doch nicht so schnell und flächendeckend umgesetzt werden kann. Okay, kurz bevor wir jetzt zur Mietregulierung kommen, Grunderwerbssteuer noch. Glaub auch, also alle wollen Eigentum gerne auch fördern. Da geht es jetzt bei Grunderwerbssteuer. Ich glaube, es hat keiner drin, dass er die Grunderwerbsteuer für Kapitalanleger abschaffen will, oder?
Nee, leider nicht. Also wer die Grunderwerbsteuer sucht in den Wahlprogrammen, findet sie nur zweimal. Ja, aber immer auch nur für den Selbstnutzer. Ja, für den generellen Käufer spielt die Grunderwerbsteuer keine Rolle. Ja, ich habe in vielen politischen Gesprächen auch gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir die Grunderwerbsteuer auch für diejenigen, die so normalen Mietwohnungsbau errichten, wenn wir die da auch zur Diskussion stellen. Aber das findet nicht statt. Ja, ich finde deine Frage nach der Grunderwerbsteuer super, Marco. Denn jeder weiß ja, dass wir seit 2006, als diese Föderalismusreform in Kraft trat, dass wir da diese Grunderwerbsteuer auf Landesebene quasi gelegt haben, ja, mit dem Ziel, dass da so ein Wettbewerbsföderalismus entstehen sollte. Und das, was daraus entstanden ist, ist ein Steuererhöhungsexzess, wie es den noch nie in Deutschland gab. Ja. Darf ich dich mal fragen, schätze mal, wie häufig wurde die Grunderwerbsteuer, wenn man so alle Bundesländer mit dazu nimmt, wie häufig wurde die seit 2006 erhöht?
Ja, keine Ahnung, aber wenn du so fragst, 5-mal, 10-mal, weiß ich nicht.
Niedrig. Nochmal.
Ist zu niedrig, oder was?
Zu niedrig, ja.
Okay, 30.
30. Sehr gut geschätzt. 30 okay. Mal. 30 Mal exakt wurde die Grunderwerbsteuer erhöht in Deutschland.
Wahnsinn.
In vielen Bundesländern gleich mehrfach. Einmal, zweimal, in Saarland, in Berlin gleich dreimal. Mhm. Ja, nur in Bayern ist die Grunderwerbsteuer nicht angefasst. Da ist sie immer noch bei 3,5%. Aber wenn du also eine einzelne Steuer 30 Mal erhöhst, ja, also mir fällt da gar kein anderer Begriff als Steuererhöhungsexzess ein. Ja? Und das frisst natürlich, wir wissen das ja alle, die wir Immobilien kaufen, erstmal wahnsinnig viel Eigenkapital auf. Ja? Und das ist natürlich für den Eigenheimkäufer ein richtiges Problem, ist aber auch für Kapitalanleger natürlich ein Riesenthema, weil es einfach ganz viel Eigenkapital verzehrt. Und deswegen gute Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit der Grunderwerbsteuer in den Wahlprogrammen? Die Union hat einen konkreten Vorschlag und sagt, sie wollen Freibeträge einführen bei der Grunderwerbsteuer in Höhe von 250.000 Euro pro Erwachsenen und 150.000 Euro pro Kind. Damit soll der Erwerb für die selbstgenutzte Immobilie sozusagen erleichtert werden.
Also Familie mit zwei Kindern hat dann 700.000 Euro.
Genau. Und jetzt ist die Frage, was machen die anderen Parteien? Die FDP hat das Thema Senkung der Grunderwerbsteuer ebenfalls drin. Da ist der Freibetrag höher. Die FDP spricht sich für einen Freibetrag von 500.000 Euro aus für die erste selbstgenutzte Immobilie. Also überall geht es um die selbstgenutzte Immobilie, es geht nicht um die Kapitalanlage. Bei der SPD gibt es das Thema nicht, bei den Grünen auch nicht. Bei der SPD heißt es, die wollen als Unterstützung dieses Programm Jung kauft alt erweitern. Jung kauft alt heißt, eine junge Familie kauft eine Bestandsimmobilie und baut die um. Und dieses Jung kauft alt ist eigentlich eine Förderung zur energetischen Modernisierung einer Bestandsimmobilie im ländlichen Raum. Ja, und weniger so eine Eigenheiminitiative, sondern mehr eine energetische Sanierungsunterstützung. Bei Bündnis 90 Die Grünen findet das Thema nicht statt. Die sprechen sich aus für eine Reduktion der Grunderwerbsnebenkosten und thematisieren wieder die Maklerprovisionen und die Notargebühren. Ja, ganz geschickt eigentlich, weil man dann als Staat sozusagen nichts machen muss. Also du hast keine Mindereinnahmen, aber zeigst mit dem Finger auf andere. Und die AfD sagt, die Bau- und die Wohnnebenkosten sollen gesenkt werden. Und der weitestgehende Vorschlag, den gibt's hier, die wollen nämlich die Grund- und die Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer abschaffen. Ja. Grundsteuer müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Also Grundsteuer ist für die Kommunen die wichtigste Einnahmequelle. Wenn man das erreichen würde, ja, dann würden quasi alle kommunalen Haushalte umkippen. Das wird nicht gut funktionieren.
Sag gerne auch schon was zur Grundsteuer gleich, dann haben wir das schon abgehakt.
Ja, also da ist eigentlich sozusagen der eigentliche Punkt. Grundsteuer findet wenig statt. Ja, nur der weitestgehende Vorschlag, hier halt die komplett abzuschaffen. Und übrigens, die AfD fordert dann auch, ausländische Käufer mit einer Grunderwerbsteuer von 20% zu versehen. Hm. Also 20% für Nicht-EU-Bürger und sagen, das ist jetzt eine Forderung, die gibt es schon in Europa. Österreich zum Beispiel hat es in ähnlicher Form und darauf rekurrieren die. Also Entlastung des Selbstnutzers und Belastung von Nicht-EU-Bürgern, das ist da vorgesehen. Also das Thema findet statt. Es findet quasi auch überall das Thema Eigentumserwerb statt. Das ist interessant. Das war vor 4 Jahren noch nicht der Fall. Mhm. Nur die Tragweite, in der das diskutiert wird, die ist unterschiedlich hoch. Und ehrlich gesagt, die Idee, als Bundespolitiker die Grunderwerbsteuer senken zu wollen, ist natürlich nett. Aber das betrifft unmittelbar die Haushalte der Bundesländer. Ja, und als Bundespolitiker über die Länderhaushalte zu diskutieren, ist einfach. Ja, man könnte auch diese Föderalismusreform wieder anders gestalten und sagen, wir schaffen da sozusagen Ausnahmen und das kann ich als Bundesgesetzgeber regeln. Aber das hat keiner vorgeschlagen. Also man könnte dieses Thema wieder an sich ziehen und dann ist man nicht mehr so abhängig von der Steuerhöhe der Bundesländer. Aber den Vorschlag, den haben wir in vielen Diskussionen unterbreitet, den hat sich aber keiner getraut aufzunehmen. Insofern ist das, sagen wir mal, ein freundlicher Hinweis. Die anderen könnten ja was tun, nämlich ihre Steuer senken. Ja, aber wie immer, also wenn ich dir jetzt sage, gib doch einfach ein bisschen mehr Geld für soziale Zwecke aus, dann habe ich zwar was Nettes gesagt, aber du wärst dann sozusagen derjenige, der handeln muss und ich bin quasi raus aus der Verantwortung. Also so muss man das verstehen.
Bin sehr gespannt gleich auf deine Prognose, wo das denn hingehen könnte und was dann wirklich passiert. Das ist, da merkt man schon dem, was du gerade erzählt hast, ne, wie groß das Gap dann möglicherweise ist, was dann in der Praxis auch am Ende ankommt. Okay, lass uns mal weitergehen jetzt zum Thema Mietregulierung. Ich glaube, größtes und wichtigstes Thema. Ich weiß, dass sich viele Sorgen machen. Ich habe sehr viele Kommentare, haben wir unter YouTube-Videos, die dann immer sagen, ja, du kannst jetzt hier mit einer Sollmiete planen und das ist alles richtig, dass das die marktübliche Miete wäre, aber das wird am Ende eh wegreguliert. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen genauer reinschauen. Also es ist ja bei uns Mietregulierung da. Wir gehen jetzt gleich die einzelnen Themen oder Instrumente durch und trotzdem kann ich behaupten, mit dem, was wir mit Immobilien machen, erging uns nicht schlecht in den letzten Jahren. Also man kann Mieten erhöhen in Deutschland, mal grundsätzlich, und Mieten sind auch deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Und man muss auch dazu sagen, dass das natürlich tatsächlich für viele Leute ein großes Problem ist, die sich Wohnungen nicht mehr leisten können, da wo sie gerne wohnen wollen. Auf der anderen Seite, was ich auch mal dazu sagen möchte, wir waren ja mal zusammen in so einer TV-Show vor einigen Jahren, ja, und erinnere mich auch dran, was da noch der Fall war, der da so ein bisschen konstruiert wurde. Wenn jetzt jemand einfach den Anspruch hat, naja, ich möchte halt mit einigermaßen vielen Quadratmetern in der Innenstadt von München wohnen, innerhalb des inneren Rings, fairerweise, das ist, also ich möchte auch gern einen Porsche oder eine S-Klasse fahren, aber das kostet halt eine Menge Geld, ne? Also so muss man es halt auch verstehen, ne? Das ist einfach sehr, sehr teurer Wohnraum und da sind natürlich dann auch entsprechend hohe Mieten wahrscheinlich auch gerechtfertigt, weil einfach viele Leute ja gerne dort wohnen wollen und so entsteht halt nun mal ein Preis. So, und jetzt gibt's ja zwei Möglichkeiten. Wir haben gerade über Angebot und Nachfrage gesprochen, dass man das Angebot erhöht. Oder, also das wäre ja im Kern das Problem angehen. Und jetzt gibt's dann die quasi zweite Möglichkeit, was viele Parteien machen und ja eben auch schon teilweise umgesetzt ist in Deutschland, dass man sagt, ich reguliere jetzt einfach hart von außen die mögliche Miethöhe, die ich nehmen kann und zwinge quasi dazu, dass die Preise runterkommen. Fangen wir mal an. Mietregulierung gibt es mehrere Themen. Mieterhöhung im Bestand, wo wir 15 oder 20%, je nachdem ob angespannter Wohnungsmarkt oder nicht, alle 3 Jahre die Miete erhöhen dürfen. Also kaufe ich heute zum Beispiel eine Immobilie, die sehr schlecht vermietet ist, zur Hälfte der marktüblichen Miete, kann ich nicht hingehen und sagen, so, ich habe die Immobilie gekauft, lieber Mieter, morgen ist die Miete doppelt so hoch, sondern ich muss mich an die Vorgaben halten und kann das quasi nur stufenweise machen. Was wollen die Parteien? Gab es auch bei der letzten Bundestagswahl schon, ne? Gab es auch einige Vorschläge, dann eben zum Beispiel Mietspiegelzeitraum ausweiten und so weiter. Was steht da in dem Programm drin? Will man dieses Instrument anpacken?
Also überall wird über die sogenannte Kappungsgrenze nachgedacht. Überall heißt in den Wahlprogrammen von SPD, Grünen, Linken und dem BSW. Also die haben das soziale Mietrecht quasi überall. Und ehrlich gesagt, das ist gar nicht so einfach, die Dinge zwischen Mietpreisbremse, Kappungsgrenze, Mietendeckel, Mietwucher, so ganz strikt auseinanderzuhalten, weil das quasi so ineinander fließt in allen Wahlprogrammen. Ja, aber überall heißt es, die Möglichkeiten zur Mieterhöhung sollen sozusagen deutlich reduziert werden. Das steckt quasi in all diesen Vorschlägen drin. Und das geht also munter durch die Bank von der Mietpreisbremse, die unbefristet gelten soll. Wir kommen vielleicht gleich dazu, über die Frage, gehören da möblierte Zimmer mit dazu? Wie ist es mit dem Mietwucher? Ja, wie muss ich das mit der Umwandlungsbeschränkung sehen? Wird die verlängert? Also das ist quasi ganz eng miteinander verwoben, bis hin so zu Fragen, müssen wir jetzt uns wieder um den Mietspiegel kümmern, so dass diese Themen quasi ganz, ganz eng miteinander vernetzt sind. Ich glaube, das, was man sagen kann, ist, dass es drei Parteien gibt, die bei diesem Thema relativ weiten Abstand haben von dieser Regulierungslust. Ja, die AfD sagt, wir wollen keine Überregulierung. Ja, die FDP sagt ziemlich klar, wir wollen das Spiel zwischen Mieter und Vermieter wieder zu ausgewogenen Regeln zurückführen und erklären auch, dass viele private Vermieter sich aus dem Markt zurückziehen, weil Vermieten durch komplizierte Regelungen unattraktiv geworden ist, so steht es im Wahlprogramm der FDP, und das verschärft den Wohnungsmangel. Ja, und dann gibt es einen konkreten Vorschlag und deswegen vereinfachen wir das Nebenkostenrecht, ja, und die Mietpreisbremse sei nachweislich eine Investitionsbremse. Also das steht relativ explizit im Wahlprogramm der FDP. Bei der Union ist es interessant, die haben einen ganz langen Absatz zum Thema Bauen, was wir gerade eben hatten, und ganz am Ende kommt nur ein relativ dünner Absatz zum Thema Deutschland ist Mieterland. Und da steht dann bei der CDU/CSU, wir stehen für einen wirksamen und angemessenen Mieterschutz. Dazu gehören auch die Regeln zur Miethöhe. Aber mehr steht da nicht drin. Ja. Und deswegen ist es interessant, jetzt auf die andere Seite zu gucken. Also was fordern die? Denn wir werden ja nachher auch diskutieren, also kein Parteiprogramm wird sich jetzt zu 100% durchsetzen, sondern du musst die ja nachher in irgendeine Melange, sprich Koalitionsverhandlung, Koalitionsvertrag bringen. Ja, und wenn die eine Seite quasi nichts dazu fordert, die anderen aber sehr, sehr viel, ja, dann ist das so ein bisschen wie der Handball-Torwart, der im Tor steht und ganz, ganz, ganz viele Bälle auf sich einprasseln sieht. Der wird ein paar aufhalten können, aber es werden auch diverse Bälle einfach ins Netz gehen. Und das erinnert mich ehrlich gesagt an eine Phase, die ich sehr aktiv so bundespolitisch mitbegleitet habe, nämlich an die Zeit der Großen Koalition. Große Koalition vor der Ampelregierung, die galt zwischen 2013 und 2021. Und da haben diese ganzen Eingriffe in das soziale Mietrecht begonnen. Und Große Koalition hieß, SPD war der Juniorpartner. Es war ein unionsgeführtes Kanzleramt Und wer da schon im Markt war, kann sich daran erinnern, dass wir ganz leidenschaftlich über diese vielen Eingriffe in das soziale Mietrecht diskutiert haben. Und da zum Beispiel war es so, dass die Union ziemlich unvorbereitet zweimal in die Koalitionsverhandlungen ging und für die SPD das Thema soziales Mietrecht einfach ein Riesenthema war. Und was kam am Ende des Tages bei dieser großen Koalition zweimal raus? Es kam raus die Einführung der Mietpreisbremse. Es kam raus die Verlängerung der Mietpreisbremse. Es kam raus die Verschärfung der Mietpreisbremse. Es kamen die verschärften Kappungsgrenzen zutage. Die Modernisierungsmieterhöhung wurde abgesenkt. Es gab die Manipulation vom Mietspiegel. Es gab das Baulandmobilisierungsgesetz. Es gab das Umwandlungsverbot. Also das war quasi wie nenne es mal, wie ein Ölfleck, der sich ausdehnt. Ja, und das alles unter einem unionsgeführten Kanzleramt. Und jetzt muss man halt aufpassen, was passiert da jetzt nach dem 23. Februar. Während der Ampelphase hat der Justizminister Buschmann, der jetzt nicht mehr Justizminister ist, diese Dinge weitestgehend aufgehalten. Es gab weitestgehend keine Mietrechtsverschärfung. Der Mieterbund zum Beispiel sagt, die sind ganz traurig über diese 3 Jahre Ampel, weil es da keine weitere Verschärfung im Mietrecht gab, ja, aber die ja relativ viel in der Großen Koalition umgesetzt haben. Und deswegen ist es schon ganz entscheidend, Marco, deine Frage, was fordern denn jetzt die anderen? Und deswegen lass uns gerne mal reingucken in dieses Konglomerat aus diesen ganzen mietrechtlichen Regulierungen.
Darf ich ganz kurz, Jürgen, nochmal in meinen eigenen Worten, weil das, glaube ich, super spannend ist und wirklich die ganze wichtige Einordnung. Also ich war auch sehr überrascht, dass im Wahlprogramm der CDU quasi gar nichts dazu drin steht. Also ich habe da einfach naiv drauf geguckt und dachte, so, bin ich mal gespannt, wie die sich positionieren. Die haben sich eigentlich gar nicht wirklich positioniert. Die sind ja wahrscheinlich der Handballtorwart, ne? Und jetzt kommen die Bälle. Die FDP und AfD hat quasi schon gesagt, von uns sind keine Bälle zu erwarten. Ja, wir wollen eher deregulieren. Und nachher gucken, wie die Wahl ja ausgehen könnte, muss sich quasi CDU-Handballtorwart einstellen auf Bälle, die von SPD, Link und so weiter kommen. Aber jetzt vor allem dann auch natürlich SPD, Grüne. Genau, was haben die für Bälle in der Hand, die sie werfen wollen?
Bevor es weitergeht, ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass am 25. und 26. Oktober wieder das Immocation Festival stattfindet. Die größte und wichtigste Veranstaltung für private Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum. 2 Tage voller Wissen, voller Content, voller Netzwerken, toller Menschen, Gleichgesinnten. Es gibt keinen besseren Ort, um in dem Thema Immobilien voranzukommen. Und ich werde immer wieder mal gefragt, hey, für wen habt ihr denn dieses Festival eigentlich gemacht? Ich bin Einsteiger oder ist das denn für mich? Ich bin eigentlich schon fortgeschritten und dazu würde ich gerne mal ein paar Sätze sagen. Also erstmal, dieses Festival ist unglaublich individuell. Genau deshalb haben wir dieses Jahr die Location von München nach Leipzig gewechselt in die dortige Messe. Das ist ein riesengeniales Gelände und wir werden dort mehr Inhalte, mehr Auswahl anbieten, als wir das jemals mit weitem Abstand getan haben auf einem der letzten Immocation Festivals. Das heißt, bist du Einsteiger? Selbstverständlich gibt es einen riesengroßen Workshop, wo wir mit dir als Einsteiger alle Themen, deine persönlichen Einstiegsfragen und so weiter durchgehen und du Schritt für Schritt reingeführt wirst in das Thema. Du bist fortgeschritten, selbstverständlich bekommst du maximale Insights, was im Markt gerade los ist, was die Profis gerade für Strategien und für Tricks weiterzugeben haben und so weiter. Du suchst nach Inspiration, wunderbar. Wir werden Stories auf allen Niveaus auf der Bühne stehen haben, die dich teilhaben lassen und dir zeigen, wohin die Reise gehen kann. Und wenn du einfach schon in ganz speziellen Bereichen unterwegs bist, du bist in Richtung Profi oder bist fortgeschritten und weißt schon, in welchen Strategien du einfach Gleichgesinnte suchst, zu welchen Themen du dich intensiv austauschen möchtest, haben wir dieses Jahr einen kompletten Pro-Bereich mit Deep-Dive-Workshops ohne Ende zu allen möglichen Themen, die für dich relevant sein können, wo du dir deine ganz persönliche Festival-Agenda zusammenbaust, um einfach das Allermeiste aus deiner Zeit rauszuholen und dich genau mit den Menschen zu vernetzen, die dir weiterhelfen. Also die Antwort ist, für jeden, auf jedem Niveau, inklusive der Freundin, dem Freund, dem Partner, der Partnerin, die man einfach mal mitnehmen und in diese Welt hineinführen möchte, um herauszufinden, ist das was für uns, weil das Festival eben so ultra individuell sein wird. Wenn das gut klingt, dann haben wir erstmal zumindest im Erklären jetzt was gut gemacht und wir versprechen dir, genauso wird es dann auch vor Ort. Tickets findest du unter immocation.de/festival. Am besten beeilen, weil die Early-Bird-Phase nicht mehr allzu lange gilt und danach die Preise teurer werden. immocation.de/festival.
Was sollen wir denn angucken? Sollen wir mal das Wahlprogramm der Grünen angucken oder das der SPD?
Ja, also vielleicht können wir es, weiß nicht, kriegen wir es hin themenspezifisch? Also jetzt eben die Kappungsgrenze und Mietspielen oder was Sinn macht an Struktur? Also gerne auch durch, ja, wir können auch gerne durch die Programme gehen.
Also vielleicht so. Also viele beschäftigen sich mit der Mietpreisbremse. Und die Frage ist, wie weit geht das Urteil? Und das Bündnis Sarah Wagenknecht sagt, die Mietpreisbremse ist gescheitert, wir brauchen einen bundesweiten Mietendeckel. Das ist quasi eine sehr weitgehende Forderung. Und die Linke sagt auch, Mietpreisbremse ist gescheitert, wir brauchen den Mietendeckel bundesweit. Das ist quasi die weitestgehende Forderung.
Lass uns ganz kurz sagen, was die Mietpreisbremse ist. Das wird einmal kurz.
Die Mietpreisbremse ist dieses Instrument, das seit 2015 gilt, dass die Neuvermietungen nur 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, es sei denn, ich habe Ausnahmetatbestände, das ist die höhere Vormiete oder die umfassende Modernisierung. Und das gilt jetzt in, 384 Gemeinden in Deutschland, also peu à peu umgesetzt worden, als allererstes in Hamburg und Berlin und dann schließlich auch in Bayern in ganz, ganz vielen Gemeinden, nur halt ein bisschen zeitversetzt, aber dann dafür mit umso mehr Gemeinden. Also das ist jetzt ein bundesweites Thema. Und jetzt ist die Frage, hat das denn geholfen, hat das nicht geholfen? Die FDP sagt im Wahlprogramm, das ist eine Investitionsbremse. Die Union sagt, wie gesagt, dazu gehören Regeln zur Miethöhe, wenn wir Deutschland als Mieterland verstehen. Das kann man übersetzen mit die Mietpreisbremse gehört mit dazu. Und jetzt ist die Frage, bleibt die, wird die verlängert oder wird die verschärft? Und das ist eigentlich sozusagen jetzt so die Sollbruchstelle. Und zum Beispiel sind sich SPD und Grüne sehr einig, dass die Mietpreisbremse nicht scharf genug ist und dass man sie verschärfen muss und dass man sie aber auch entfristen muss. Denn Ende 2025 laufen diese Mietpreisbremsen aus, es sei denn, man verlängert sie. Und das wird mit Sicherheit für eine künftige Bundesregierung die erste grundsätzliche Entscheidung. Was machen wir mit dieser Mietpreisbremse? Und also ich würde mal ein Freiticket für das Immocation Festival verlosen. Also wenn ich nicht recht behalte und die Mietpreisbremse wird nicht verlängert, dann würde ich mal ein Freiticket zur Verfügung stellen. Also will sagen, also das kann ich mir kaum vorstellen, dass diese Mietpreisbremse einfach ohne Ersatz ausläuft. Ja. Aber jetzt kommt der springende Punkt dazu. Was kommt denn da jetzt alles rein? Also die SPD zum Beispiel sagt, die Mietpreisbremse soll unbefristet gelten. Ja, und jetzt müssen wir uns ein bisschen in die Untiefen bewegen. Wir haben ja früher gesagt, aber ausgenommen ist der Neubau. Ja, so war das 2015 eingeführt. Und jetzt gab es ja auch unter Rot-Grün in den letzten Wochen und Monaten den Vorschlag, jetzt aber auch diese Baujahre vor 2019, die bisher von der Mietpreisbremse ausgenommen wurden, jetzt aber unter das Regime der Mietpreisbremse fallen zu lassen. Das heißt, Neubau, den man ursprünglich außerhalb der Mietpreisbremse errichtet hat, würde jetzt mit dem neuen Gesetz da reinfallen. Also für den, der es gekauft hat, der eine Finanzierung draufgelegt hat, der eine Mietenabsicht mit diesem Neubau hatte, zum Beispiel aus dem Jahr 2016, der würde sich plötzlich wiederfinden mit einem Bestand, der jetzt plötzlich unter das Regime der Mietpreisbremse fällt. Ja, das fordern SPD und Grüne etwas unterschiedlich, aber eigentlich fordern das beide. Also unbefristet und eben auch auf den Neubau bezogen. Und was, glaube ich, viele von unseren Zuhörern interessiert, ist die Frage, was passiert denn eigentlich mit den möblierten Wohnungen? Ja, und auch die sollen unter das Regime der Mietpreisbremse fallen, sowohl bei den befristeten Wohnungsangeboten als auch bei den möblierten. Und das steht ziemlich durchweg bei SPD, Grünen, Linken im Wahlprogramm. Des BSW ist da nicht so detailliert. Also damit muss man rechnen, dass das auf jeden Fall diskutiert wird, wie das dann auch immer umzusetzen ist. Ja, das ist die Mietpreisbremse. Bremse. Und jetzt ist ja die Frage, du hast gefragt, was ist mit diesen Mietsteigerungen im Bestand? Und jetzt gibt es ganz unterschiedlich detaillierte Vorschläge, wie man beispielsweise mit Mietsteigerungen umgehen soll in den nächsten Jahren. Und die bisherige Kanzlerpartei, die SPD, sagt, Mietsteigerungen sollen möglich sein in 3 Jahren, höchstens in Höhe von 6%. Also 6% innerhalb von 3 Jahren, würde man sagen, ist unterhalb der Inflationsrate. Aber übrigens nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Ja, andere Parteien sagen, wir wollen gar
nicht. Wo wir heute 15 in 3 Jahren haben, ne?
Bitte?
Wo wir heute 15 in 3 Jahren haben.
Richtig, genau. Also da gibt es sozusagen eine deutliche Einschränkung der Kappungsgrenze, wo man ja schon sagen muss, die Kappungsgrenze ist ja schon reduziert worden. Mhm. Ja, 20% und in angespannten Wohnungsmärkten auf 15%. Also das wird quasi systematisch weiter abgearbeitet. Dann ist die Frage, muss man denn den einzelnen Bundesländern eine Möglichkeit einräumen, darüber hinaus zu gehen? Und da fordern die Linke, das BSW, den Mietendeckel. Und so unter der Hand fordert das die SPD ehrlich gesagt auch, wenn sie schreibt, Zitat, wir wollen für Bundesländer die Möglichkeit eröffnen, darüber hinausgehende eigenständige Regelungen zu treffen, um in extrem angespannten Wohnungsmärkten Mieterhöhungen stärker zu begrenzen. Das deutet also darauf hin, dass das quasi so Hashtag 6 Jahre Mietenstopp, wie diese Initiative, die es in Bayern gab, dass man da die Mieten quasi einfrieren will. Ja, andere Parteien sagen im linken Spektrum gar keine Mieterhöhungen. Also das ist tatsächlich ein Riesenthema. Und jetzt bin ich bei diesem Bild vom Ölfleck. Ja, man hat also diese Mietpreisbremse eingeführt. Die hat jetzt nicht zu dieser gewünschten Verschnaufpause im Wohnungsmarkt geführt. Also was tut man jetzt? Jetzt versucht man sie zu verschärfen. Jetzt versucht man sie zu verlängern. Jetzt muss man sie ausdehnen auf andere Bereiche. Und die Ausnahmen, die sollen jetzt quasi auch abgeschafft werden. Und du bist ja gerade eingestiegen mit dem Thema Wohnungsneubau. Wenn ich auf der einen Seite Wohnungsneubau fordere, auf der anderen Seite aber den Wohnungsneubau unter das Regime der Mietpreisbremse lege, ja, dann führt das natürlich unmittelbar dazu, dass der Neubau tot ist. Ja, und das ist mein Bild von, ich kann in ein Gericht nicht ein paar gesunde Zutaten tun und dann aber noch ein paar hochgiftige und dann denken, es wäre aber insgesamt ein gesundes Essen. Das wird nicht funktionieren. Und da werden sich natürlich private Wohnungsbauinvestoren fragen, naja, wenn mein jüngster Neubau noch nicht verstrickt ist, würde das dann mit der nächsten Gesetzesänderung sein. Also das ist wirklich ein neuralgischer Punkt. Und da wird es entscheidend darauf ankommen, wie diese Koalitionsverhandlungen ausgehen. Aber ich bleibe bei diesem Bild, was wir in Zeiten der Großen Koalition erlebt haben. Da war die SPD einfach sehr gut vorbereitet in diesen Themen und die Union nicht so gut. Und damit sind halt ganz viele von diesen Einzelpunkten auch in den Koalitionsvertrag reingerutscht. Denn wenn der eine halt einen ganzen Katalog von Forderungen hat und der andere nichts, ja, dann ist es augenscheinlich, dass halt Bild vom Torwart, so ein paar Bälle nachher ins Netz gehen, während der andere ehrlich gesagt da kein Thema dagegen stellen kann. Ja, und wenn du nochmal in dieses soziale Mietrecht reinguckst, ist zum Beispiel auch eine Frage, eng verwoben mit der Mietpreisbremse. Ja, was ist denn eigentlich die ortsübliche Vergleichsmiete? Und da gibt es mehrere Vorschläge, wie mit dem Mietspiegel umzugehen ist. Auch ganz spannend. Also ich glaube, viele von uns haben sich informiert, wie der Mietspiegel in ihrer Gemeinde ist, wo sie ihre Wohnungen haben. Wenn man da im Bestand Miete erhöht oder sich im Regime der Mietpreisbremse damit beschäftigt. Also jeder, glaube ich, von uns hat schon mal reingeguckt, was sagt denn der Mietspiegel für meine Wohnung? Und deswegen ist ja entscheidend, was wird denn eigentlich aus diesem Mietspiegel? Und da gibt es jetzt mehrere Vorschläge, den sogenannten Betrachtungszeitraum auszuweiten. Was heißt das? Und das übrigens ist ein relativ wichtiger Punkt, aber da geht nachher keine Fernsehkamera an, wenn das wird. Ist aber für Vermieter und für Investoren ganz essentiell. Das haben wir nämlich schon mal gehabt, als unser Mietspiegelrecht in Kraft getreten ist. Wir haben ja schon mal so eine Reform im Mietspiegelrecht erfahren, ja, wo die Zeiträume, die in den Mietspiegel einfließen, ausgeweitet worden sind von 4 Jahren auf 6 Jahren, ja. Und wir haben ja jetzt schon in der alten Legislaturperiode erlebt, dass die Jahre, die da reinzählen in diesen Mietspiegel, eben nicht mehr 4, sondern 6 Jahre sind. Und das reicht aber nicht, sondern man will viele ältere Mietverträge noch mit reinnehmen, natürlich mit dem erklärten Ziel, die Mietspiegelniveaus nach unten zu drücken. Ja, die sagen, der Mietspiegel soll repräsentativer werden, und deswegen fordert beispielsweise die SPD, den Betrachtungszeitraum auf 10 Jahre auszuweiten. Also 10 Jahre alte Mietverträge sollen in diesen Mietspiegel reingehen, ja, und gleichzeitig auch noch preisgebundene Wohnungen mit einbezogen werden. Das ist also für unsere Vermieter, die meistens ja keine preisgebundenen Wohnungen haben, ehrlich gesagt ein komischer Spiegel, wenn da heute eine Miete von vor 10 Jahren drinsteht und gleichzeitig auch noch preisgebundene Wohnungen reinkommen. Und das entscheidet dann darüber, wie stark ich meine Miete in meiner frei finanzierten Wohnung erhöhen darf. Also das zum Beispiel, ich halte es für ein echtes Mietspiegel-Manipulationsgesetz, weil man natürlich so den Mietspiegel auch echt manipulieren kann. Mhm. Also du hast ja ein blendendes Aussehen. Ich wünsche mir manchmal, ich hätte einen Spiegel, der mich in der Schönheit von vor 10 Jahren zeigen würde. Ja, nur dann wäre es ja kein Spiegel. Ja, dann wäre es halt was man sich vielleicht schön erklären kann. Also zeigt mich in der Schönheit von vor 10 Jahren, aber ist eben kein Spiegel mehr, sondern dann ist es ein sozialpolitisches Instrument. Und so ist es auch gedacht. Und deswegen wird über den Mietspiegel mit Sicherheit intensiv diskutiert. Die Grünen haben das auch im Wahlprogramm. Und das sind die Punkte, die Vermieter und Investoren nachher besonders interessieren. Es steht nachher nirgends in der Tagesschau-Headline, das ist nirgends ein Teil von einer großen Fernsehdebatte, aber das findet nachher in diesen Koalitionsverhandlungen irgendwo in der Gesetzgebungspraxis statt, trifft uns aber, was die Miethöhe angeht, quasi fundamental.
Also super spannend. Ich versuche gerade die ganze Zeit darüber nachzudenken, was würde denn, jetzt schlagen die das ja vor, SPD, Grüne und so weiter, was würde denn passieren, wir hätten gar keinen Torwart im Tor. Ne, das wäre ja quasi deren Wunschvorstellung, die ganzen Bälle gehen rein. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist auch, also mir direkt aufgefallen, Mietpreisbremse auch auf Neubau quasi ausweiten. Also es ist erstmal, es wird noch deutlich unattraktiver, neu zu bauen. Warum sollte man es tun? Weil am Ende ist der Mietpreis natürlich sehr entscheidend für das, wenn ich da investiere. Das heißt, was als erstes passieren würde, das Neubauproblem würde wahrscheinlich schlimmer werden und man würde nicht mehr so viel bauen. Was passiert jetzt mit den Bestandsimmobilien? Und da gibt es ja auch international Vergleiche und so, aber wenn man jetzt also immer härter und härter reguliert, also dass ich eine, heute kann ich eine Wohnung kaufen, sagen wir mal, die ist für 5 Euro vermietet, marktüblich wäre 10 Euro. Dann kann ich mir dann auch einen Case ausrechnen, dass ich irgendwann da mit der Miete über die Zeit hochkomme und ich glaube, jeder von uns als Investor, wenn er da weiß, der kauft eine Wohnung, da ist, wir sagen immer, Oma Erna drin und die wohnt da sehr gut und klar will man da nicht hingehen und die Miete verdoppeln, darum geht's überhaupt nicht. Ne? Aber es geht darum, dass ich einen Case habe, okay, ich kaufe hier was 5 Euro im Markt vermietet ist, dann muss ich davon ausgehen, dass ich irgendwann mal meine marktübliche Miete von 10 Euro, die dann auch weiter steigen muss, bekomme, sonst macht auch diese Investition keinen Sinn. Dann würden Bestandsimmobilien für Kapitalanleger noch viel weniger den Besitzer wechseln, weil man keinen Case mehr rechnen kann und es würde keiner mehr in die Immobilien investieren und unser Wohnraum würde verkommen. Oder was würde im Ergebnis passieren, wenn man das jetzt so hart durchzieht mit sehr, sehr scharfer Regulierung? Also von 15-20% Kappungsgrenze runter auf 6, dann noch an dem Mietspiegelzeitraum drehen, was das ja nochmal quasi verschlimmert und gleichzeitig dafür sorgen, dass Mietpreisbremse in der Neuvermietung irgendwie so scharf ist, dass ich auch da mit der Miete nicht hochkomme. Was passiert dann mit dem Mietmarkt?
Also der Mietmarkt hat dann wieder ein Instrument, der eigentlich diejenigen privilegiert, die eine Wohnung haben, ja, mhm, und diejenigen diskriminiert, die eine Wohnung suchen. Mhm. Und da muss man eigentlich den Wohnungsmarkt jetzt mal nur aus Perspektive der Mieter unterscheiden in diejenigen, die halt in ihren vier Wänden sitzen. Die sind dann sehr gut geschützt. Und in diejenigen, die eine Wohnung suchen, und die finden halt keine. Und das ist ja ehrlich gesagt auch die Kritik schon an der bisherigen Mietpreisbremse, dass die sozial nicht treffsicher ist. Denn jeder von uns weiß ja, er hat eine attraktive Wohnung, er stellt die möglicherweise online, ist in einem Portal, dann gibt es viele Bewerber. Und wer bekommt nachher die Wohnung? Ja, meistens der pekuniär irgendwie der belastungsfähigste Mieter ist. Und der vielleicht bedürftig wäre, ja, für den man diese Mietpreisbremse eingeführt hätte, der bekommt die Wohnung möglicherweise nicht. Ich mache es mal platt an einem Beispiel. Es bewirbt sich um diese Mietwohnung die teilzeitbeschäftigte Krankenschwester und der Oberarzt. Wer bekommt die Wohnung? Hm. Ja, wahrscheinlich der pekuniär stärkere Arzt und nicht die Krankenschwester. Ja, aber der Arzt bräuchte die gar nicht. Also der ist quasi unfreiwilliger Nutznießer einer Subvention, einer Vergünstigung, die möglicherweise gut gedacht, aber schlecht gemacht ist. Ja, und der fährt deswegen halt 2 oder 3 Mal zusätzlich im Jahr in den Urlaub. Und diejenigen, die eigentlich angewiesen wären auf sozialen Wohnraum, bekommen sie aber erst recht nicht. Also das heißt, das ist eine Art von Förderung, die macht den Wohnungsmarkt nicht treffsicher, und es ist einfach sozial meines Erachtens unausgewogen. Was heißt das jetzt für uns Investoren? Ich glaube, wer im einfachen mittleren Bestand unterwegs ist und nicht in zu teuren Beständen, der ist am wenigsten von diesen ganzen Regularien betroffen. Wer ordentlichen mittleren Wohnungsbestand für den mittleren Geldbeutel zur Verfügung stellt, der ist weitestgehend da raus. Wer jetzt sehr teuer kauft und den Eindruck hat, er muss aber quasi nicht mal die Mietspiegel adäquate Miete, sondern die Marktmiete nehmen, die vielleicht noch 100% oben drüber liegt. Ja, und dann rechnet sich's gerade so. Der ist natürlich im Risiko, dass ihn diese Regulierung deutlich stärker betrifft. Ja, wenn es Immobilien wären, die sich zum Beispiel nur und ausschließlich mit möblierter Vermietung rechnen oder nur mit Kurzzeitvermietung, der muss natürlich genau drauf aufpassen, was passiert denn da. Wenn ich eine Wohnung habe, die sie eigentlich irgendwie trägt, und ich mache die möblierte Vermietung und kriege dafür einfach eine tolle zusätzliche Rendite, aber die haut mich nicht um, wenn die mal nicht funktioniert, dann bin ich nicht betroffen. Insofern müssen wir, glaube ich, jetzt sehr genau gucken, was ist jetzt ein adäquates, interessantes Produkt. Und ich würde halt das zusammenfassen mit einfacher, mittlerer Lage, davon bin ich am wenigsten betroffen. Und die sehr teuren Käufe, die sind da natürlich in der Tat ein Problem. Denn jetzt habe ich mal das Parteiprogramm der Grünen in der Hand. Die fordern auch in angespannten Wohnungsmärkten den Mietenstopp, ja, und fordern übrigens wie die SPD auch beim Thema Mietwucher stärker vorzugehen. Das ist auch ein Thema, über das wir gleich nochmal miteinander sprechen sollten. Auch das hat es in sich. Ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Instrumente kennt. Ich weiß jetzt, dass viele Investoren sagen, naja, so schlimm wird's hier aber nicht kommen. Das werden die ja nicht alles umsetzen. Kommt ja nicht alles auf einmal. Ja? Aber deswegen Vorsicht, nochmal dieses Bild mit dem Ölfleck. Ja, das ist jetzt kein Bild von mir, sondern das ist von Ludwig von Mises. Das ist ein österreichisch-amerikanischer Ökonom, der hat vor gut 100 Jahren mal dieses Bild gemacht. Stell dir vor, da hast du einen kleinen Tropfen Öl, der in der Garage auf dem Boden tropft, und am Abend hast du so einen kleinen Fleck. Am nächsten Morgen, wenn du in die Garage kommst, ist der Fleck schon ein bisschen ausgedehnt. Und nach einer Woche ist der Fleck ziemlich groß. Und nach 4 Wochen hast du so einen Ölfleck. Und das ist ein Beispiel für die Regulierung. Das heißt, man führt mal so ein Instrument ein. Das reicht natürlich nie. Und dann heißt es immer, man muss das ausweiten, man muss das noch intensivieren, man muss noch ein bisschen nachlegen. Ja, das ist wie bei diesen Kappungsgrenzen. Die muss man so quasi immer ein bisschen beschneiden. Die Mietpreisbremse musste immer ein bisschen ausweiten. Also da müsste man eigentlich, wenn man konsequent wäre, diesem Spiel der Regulierungslust einen echten Riegel vorschieben, weil man sagt, man muss raus aus dieser Regulierungsspirale. Das wäre die richtige Antwort. Aber muss eben auch wissen, dass es also zumindest 4 Parteien gibt, die dazu eine dezidiert andere Sicht haben. Und ich glaube halt, also die Wohnungsneubau-Offensive wird nichts, wenn du auf der anderen Seite diese Ziele torpedierst mit solchen mietrechtlichen Vorschlägen.
Ich frage mich immer, ist das wirklich, also dass das im Wahlkampf funktioniert, zu sagen, ich mache einen Mietendeckel, ist irgendwie logisch, ne? Oder ich verschärfe Mietpreisbremsen und so weiter, weil viele Leute ja das Problem haben. Aber es ist ja, macht total Sinn, das Bild mit dem Ölfleck, super Bild, ne? Ich löse das Problem im Kern überhaupt nicht. Im Kern wird das Problem eigentlich schlimmer, weil es immer noch weniger Angebot gibt, als ich eigentlich bräuchte. Also muss der Ölfleck immer größer werden, um irgendwie zu versuchen, quasi da reinzukommen. Aber wissen die Parteien nicht im tiefen Inneren, dass das am Ende nicht funktionieren wird und dass das man eigentlich das Problem an der Wurzel packen muss? Oder ist das ein, wir wollen jetzt nur über die Phase hinweg helfen? Ist das das Argument?
Das Thema mit damals Mietpreisbremse, als die 2015 eingeführt wurde und dann ja nur für 5 Jahre, damals hatten wir schon gesagt, du, das wird ja nicht für 5 Jahre eingeführt, sondern also alle wetten darauf, dass das natürlich verlängert wird. Und genauso ist es ja jetzt auch gekommen. Und jetzt ist ja die Forderung quasi für immer, so wie die kaiserliche Sektsteuer. Ja, die hat ja irgendwie auch 100 Jahre Funktion gehabt. Also wenn die einmal eingeführt ist, welche Regierung hatten die Kraft, sowas wieder außer Kraft zu setzen. Ja, und deswegen hat man aber damals das Argument verwendet, naja, das wäre ja quasi, um dem Markt eine Verschnaufpause zu geben. Also nur 5 Jahre und dann könne man ja also mit aller Treffsicherheit den Wohnungsneubau ankurbeln und dann müsse man einfach nur so lange eine Verschnaufpause schaffen. Jetzt hat sich der Markt ja aber 10 Jahre lang verschnauft, ja, und die Situation ist immer schlimmer geworden. Wir haben ja gerade gehört, Wohnungsbaugenehmigungen auf dem Tief von 14 Jahren, ja. Das heißt, da ist gar nichts genutzt worden sozusagen in dieser Zwischenzeit. Ehrlich gesagt, alle Argumente, dass das ja das Problem nicht löst, sondern nur die Symptome behandelt, die Argumentation ist ausgetauscht. Ja, das ist ja so mit diesen ganzen Bildern, stell dir vor, also 100 Menschen brauchen einen Platz zur Übernachtung, du hast aber nur 60 Betten. Ja, dann kannst du natürlich diese 60 Betten billiger machen, aber dann haben 40 immer noch keine Möglichkeit zum Übernachten. Ja, dann könnte man sagen, gut, die müssen zusammen ins Bett gehen, ist auch ein Vorschlag, ist vielleicht interessant, aber löst das Problem nicht. Ja, aber das sind ja so einfache Bilder, mit denen haben wir damals im Zusammenhang mit der Einführung der Mietpreisbremse argumentiert und haben gesagt, also du brauchst einfach mehr Betten, wenn 100 Menschen übernachten wollen, und helfen 60, die günstiger sind, nicht, sondern du musst ja halt 100 Übernachtungsmöglichkeiten schaffen, sprich das Angebot ausweiten. Und das ist jetzt genau die Stelle, an der meines Erachtens eine künftige Bundesregierung sich überprüfen muss, sind wir auf dem richtigen Weg oder sind wir nicht auf dem richtigen Weg. Und Angebotsausweitung würde die Ursache behandeln und diese ganzen mietrechtlichen Themen würde halt die Symptome bekämpfen. Aber auf einen Punkt würde ich dich gerne noch hinweisen. Mhm. Das ist das Thema Mietwucher.
Ja, unbedingt.
Das müssen wir meines Erachtens eng im Auge behalten. Der Mietwucher ist ein Wirtschaftsstraftatbestand. Es gibt ein Wirtschaftsstrafgesetz und das Wirtschaftsstrafgesetzbuch kann man googeln, kann jeder gerade nebenher bei ChatGPT eingeben. Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz, das regelt den Mietwucher. Und da bist du bis heute quasi in einer Ordnungswidrigkeit, wenn du 20% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietest. Und jetzt ist der Vorschlag, diesen Mietwucher auszuweiten. Und jetzt wird's spannend. Da wir im quasi Strafrecht sind, erfordert die Regelung, damit es ein Straftatbestand wird, bisher, dass der Vermieter die Notlage des Mieters, die Mangellage ausnutzt. Also da sagt man rechtlich, das hat so ein subjektives Tatbestandsmerkmal. Also der Vermieter muss bewusst die Notlage des Mieters ausnutzen. Und deswegen ist das kein ganz scharfes Instrument im Sinne des Mieterschutzes. Wenn aber dieser subjektive Tatbestand wegfällt und es nur noch auf die objektive Frage der Miethöhe ankommt, dann hast du natürlich ein messerscharfes Instrument an der Hand und dann bist du nicht mehr im Bereich der Ordnungswidrigkeit, sondern im Strafrecht. Und ehrlich gesagt, da willst du nicht hin als Vermieter. Mhm. Vor allem, wenn gar nicht klar ist, was ist denn eigentlich die zulässige Miete? Und ganz viele Vermieter sind ja genauso wie die Mieter gar nicht so im Klaren, was ist denn eigentlich die von mir jetzt erlaubte Miete? Aber wenn du quasi mit einem korrigierten Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz einen Mietwuchertatbestand ohne dieses subjektive Tatbestandsmerkmal immer in Verdacht gerätst, quasi mit dem Strafrecht in Kontakt zu treten, ist das ein Instrument, das sehr gefährlich ist. Und jetzt stelle ich mir mal folgende Diskussion vor. Da sagen die einen, wir wollen den Mietwucher bekämpfen. Und da sagt der andere, wir nicht. Und das fragt der andere, ja, bist du für Mietwucher?
Ja, ja.
da hast du die Diskussion ja schon verloren. Also ja, keiner von uns ist für Mietwucher. Ich möchte aber nicht, dass sozusagen dieses subjektive Tatbestandsmerkmal wegfällt, weil das natürlich immanent zum Strafrecht dazugehört. Also die Absicht gehört zur Tat. Ja. Und das zum Beispiel ist so ein Diskussionspunkt, darüber diskutieren wir schon knapp 10 Jahre in Deutschland, aber durch die regelmäßige Wiederholung werden diese Themen halt weitergedreht und weitergeführt. Also da kommt was auf uns zu.
Gibt's da was in den Programmen?
Ja, das fordern SPD, Grüne und Linke.
Okay, und nochmal, 20% über ortsüblicher Vergleichsmiete, dann bin ich im Bereich
Mietwucher. Ist das eine Ordnungswidrigkeit?
Ja, im Moment, ne? Ja.
Und jetzt ist halt die Frage, stellt man das scharf? Und das ist jetzt genau die Forderung, weil man bisher sagt, na ja, das hat doch gar nicht so die große Tragweite und man muss gegen diesen Mietwucher gut ankämpfen. Und ehrlich gesagt, ist das ja auch ein toller Titel, ja? Denn wer möchte schon sagen, ich bin der Wucherer?
Ja, ja, ja. Ja.
Da bist du ja auch in eine Ecke gestellt, wo du nicht hingehörst. Und deswegen ist ja das Geschickte an dieser Diskussion. Der eine spielt die Bälle und der andere muss sie aufhalten. Ja, und du bist quasi immer unter dem Zugzwang. Eigentlich müsste man in den Koalitionsverhandlungen sagen, damit das nachher so auf Pari 0-0 rausläuft, müsste der eine sagen, so wie es die FDP im Wahlprogramm hat, also wir fahren dieses völlig asynchrone Mietrecht wieder zurück in eine Balance. Ja, wir wollen eigentlich das Mietrecht entschlacken und wieder in eine Balance bringen. Und das ist ja völlig aus den Fugen geraten, wenn du mich fragst. Also eigentlich müsste das in so eine Koalitionsverhandlung auf der einen Seite rein, damit die anderen, wenn die mehr Mietrechtsverschärfungen brauchen, müsste der andere sagen, aber ich fordere Deregulierung, sodass man dann quasi wieder so einen Ausgleich hat. Wenn aber nur der eine fordert und der andere sagt, na ja, wir wollen lieber mehr bauen, dann wäre das Szenario ziemlich eindeutig das, dass der eine sagt, na ja, wir haben uns dafür eingesetzt, dass mehr gebaut wird. Guck mal, das haben wir im Koalitionsvertrag doch drin. Dann gibt's ganz viele Vorschläge zum Thema mehr Neubau. Und der andere sagt, und wir haben gefordert, dass das soziale Mietrecht verschärft wird. Und guck mal, und das ist für uns rausgekommen. Hm. Ja. Und netto heißt es für Bestandsinvestoren, sie kriegen halt ein strengeres Mietrecht.
Ja. Ja. Ich möchte nur einmal das Thema Mietwohnung nochmal unterstreichen. Wenn du jetzt in München hergehst und eine Wohnung vermietest, wo du sagst, Orte, Vergleichsmiete könnte 16, 17, 18 Euro sein, du kannst problemlos für 25 Euro vermieten oder noch ein bisschen mehr. Und du tust das, dann bist du im Strafrecht.
Genau. Und das wäre sozusagen das Ziel, dass das damit verfolgt wird. Und damit hast du ja dann eine bundesweite Mietpreisbremse eingeführt, die sehr wirksam ist, ja, die dann auch auf Dauer gilt. Mhm. Und wenn du gleichzeitig die ortsübliche Vergleichsmiete, und deswegen ist das alles so eng verwoben, aber die ortsübliche Vergleichsmiete nach unten ziehst,
ja, wenn der Mietspiegel 10 Jahre, ja.
Dann entsprechend stärker sanktionierst. Und deswegen ist das ein in sich ziemlich fest gewobenes System, wird es halt für den Vermieter relativ diffizil. Deswegen, ich bleibe nochmal mit dabei, einfache mittlere Bestände, relativ unproblematisch. Ja. Und jetzt könnte man sagen, na ja, das ist ja nur ein Problem von großen Städten in München, Hamburg oder Berlin. Nee, das ist halt nicht so, denn das Regime der Mietpreisbremse, ich glaube, es sind jetzt 384 Städte in Deutschland, wo das gilt. Und so ein Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz, der gilt nachher bundesweit. Ja, da muss man halt aufpassen. Und wir wissen ja, dass jetzt jede Gemeinde die Pflicht hat zur Erstellung eines Mietspiegels, wenn sie größer als 50.000 Einwohner ist. Das sagt ja unser neues Mietspiegelrecht seit 2022. Also diese Instrumente sind quasi überall gleich. Ich kann jetzt auch nicht in eine C- oder in eine D-Stadt ausweichen und sagen, na ja, da habe ich das Problem ja nicht. Mhm. Wird ja auch manchmal so gesagt, macht ihr das mal in Hamburg oder in Berlin, da sind die alle so ein bisschen verrückter als bei uns. Bei uns wird das ja nicht so heiß gegessen. Nee, Achtung, das sind nachher bundesweite Regelungen, von denen man betroffen sein könnte, wenn das einseitig in Koalitionsvereinbarungen so festgesetzt würde. Und deswegen ist es so spannend, diese Wahlprogramme zu lesen. Und ich glaube halt, dass jeder gut daran tut, als Investor, als Vermieter, sich zumindest damit beschäftigen. Also man muss einfach wissen, was die anderen vorhaben. Und ob das alles so kommt, das weiß niemand. Und ob das in dieser Legislaturperiode kommt, weiß auch niemand. Aber vieles von dem, was in den letzten Jahren nicht umgesetzt wurde, findet sich jetzt einfach wieder. Ja. Mhm. Ja. Und du kannst fest davon ausgehen, dass diese Vorschläge, wenn sie mal in der Schublade liegen, immer wieder kommen.
Mhm. Also super spannend wird es natürlich zu sehen, was dann in einem Koalitionsvertrag steht, oder? Was ganz kurz vom Zeithorizont her, was glaubst du, wann können wir einen Koalitionsvertrag lesen, der dann sehr viel konkreter ist, auf das wollen wir tun?
Ja, gute Frage. Ich hänge, glaube ich, auch sehr davon ab, ob es eine Zweier- oder eine Dreier-Konstellation geben wird. Christian Lindner sagt ja im Wahlkampf immer, wenn die FDP drin ist, dann ist die Mehrheit für Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot nicht mehr sicher. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Dreierbündnisses größer, was ja bedeuten würde, dass eine marktwirtschaftliche Stimme in diese Verhandlungen mit reinkäme. Glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch mitzudenken. Denn wenn du auf der einen Seite die Union hast, die sagt, soziales Mietrecht gehört mit dazu, auch die Regeln zur Miethöhe, das ist ja die Formulierung im Wahlprogramm, wir haben es vorhin besprochen, und die anderen haben diesen langen Kanon von Vorschlägen. Wenn da aber keiner dagegen hält, dann ist die Gefahr, dass sich das durchsetzt und umsetzt, größer. Ja, wenn da eine klare korrektive Stimme mit dazukommt an den Tisch, dann ist es anders. Heißt aber auch, natürlich sind Zweierbündnisse wahrscheinlich einfacher zu verhandeln als Dreierbündnisse, haben wir jetzt auch gerade erlebt. Deswegen ist die Frage, die du gestellt hast, wann haben wir denn da eigentlich einen Koalitionsvertrag auf dem Tisch, sehr abhängig davon, wie klar nachher diese Ergebnisse sind. Wenn man so eine Art Carte Blanche für diese Themen seinem künftigen Koalitionspartner schon in die Hand gibt und sagt, wir überlassen euch das Thema, dann könnte da natürlich relativ schnell auch Konsens erzielt werden. Viele hatten ja jetzt den Eindruck, das läuft wieder auf eine schwarz-rote Koalition raus. Ich weiß nicht, ob das so kommt. Das muss man sehen. Da müssen sich, glaube ich, alle Beobachter selbst eine Meinung bilden. Aber gehen wir mal davon aus, dass wenn dann der Koalitionsvertrag da ist, gibt es ein paar Regelungen, die kommen schnell und es gibt ein paar Regelungen, die dauern länger. Und die Frage zum Beispiel zur Verlängerung der Mietpreisbremse, die wird eine neue Bundesregierung sehr schnell treffen müssen, denn ansonsten läuft sie einfach aus Ende 2025. Also da wird es dann bestimmt so sein, dass die auch im Koalitionsvertrag sagen, viele von den Vorschlägen haben ein bisschen Zeit, aber manche müssen eben auch schnell exekutiert werden, sodass man da, glaube ich, dann auch im Sommer und im Herbst ein relativ klares Bild hat, was da auf einen zukommt.
Okay, lass uns bitte noch, wir sind ja von der Zeit her, ich hoffe, es passt noch bei dir, ja. Will nur der Vollständigkeit halber Heizungsgesetz, Überschrift. Vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen. Also müssen wir dann doch bald wieder alle Gasheizungen rausrupfen oder wird's milder oder was haben die Parteien so in der Breite dazu zu sagen?
Schönes Thema.
Ja. Also generell natürlich auch energetische Sanierung, ne? Jetzt nicht nur auf Heizung bezogen. Ja.
Aber daran macht sich eigentlich ganz gut fest. Hm. Also Union und FDP sagen CO2-Zertifikatehandel anstatt von Maßnahmen wie Heizungsgesetz. Also Zertifikatehandel als Weg zur Dekarbonisierung, gekoppelt mit Fördermaßnahmen und Technologieoffenheit. Ja. Das sind mit Sicherheit andere Themen, als die SPD und Grüne formulieren. Die FDP zum Beispiel sagt, das Klimaneutralitätsziel soll von 2045 bis 2050 verschoben werden, weil das EU-Zieldatum ist, 2050. Ansonsten haben wir es halt vorerfüllt und unsere Nachbarn wie Polen haben ein bisschen mehr Zeit. Dem Weltklima kann das egal sein, so ist ja da die Argumentation. SPD und Grüne sagen natürlich auch sozusagen als die Schöpfer dieses Heizungsgesetzes, das Heizungsgesetz ist eine Errungenschaft und eine Abschwächung ist nicht vorgesehen. Ja, insbesondere die Grünen halten an dem Heizungsgesetz fest, um da Planungssicherheit zu schaffen und sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil für die Klimaziele. Die AfD sagt so wie Union und FDP, Heizungsgesetz soll rückgängig gemacht werden. Ja, aber das, was ehrlich gesagt ganz interessant ist, ist jetzt zum Beispiel die Frage, was heißt denn das jetzt im Detail? Und wir kennen doch zum Beispiel als Bestandteil des Heizungsgesetzes die Pflicht der Kommunen zur, wie heißt das so schön, kommunalen Wärmeplanung. Also der Frage, wie viel Fernheizung zum Beispiel liegt im Boden und wenn die da ist, muss ich mich da anschließen lassen. Und das zum Beispiel ist ein ganz interessanter Punkt, weil es da unterschiedliche Aussagen in den Wahlprogrammen gibt. Die Union zum Beispiel hat keine klare Aussage zur sogenannten kommunalen Wärmeplanung oder zur Fernwärme, aber hat den Fokus auf technologieoffene Lösungen. Die SPD sagt, sieht in dieser kommunalen Wärmeplanung einen Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität, will das unterstützen durch ihren Deutschlandfonds, also mit öffentlichem und privatem Kapital. Die FDP lehnt den Anschlusszwang an dieses Fernwärmenetz ab. Ja, und sagt da Freiheit auch im Heizungskeller und will die Wahlfreiheit für Gebäudeeigentümer. Bündnis 90 Die Grünen sagen, nee, die Wärmenetze sind ein zentraler Baustein für die Wärmeversorgung und die AfD äußert sich in dem Fall nicht konkret. Also das zum Beispiel ist ein ganz, ganz konkreter Sachverhalt, wo man schon ziemlich genau merkt, was wird denn da jetzt eigentlich draus? Und wir haben das ja auch manchmal diskutiert, was muss denn ich jetzt schnell machen? Ich hatte immer gesagt, wartet doch erst mal ab. Also so einen richtigen Zugzwang haben wir jetzt zur schnellen Gebäudesanierung noch nicht. Und das deutet sich eben auch hier an, dass es bestimmt sinnvoll ist, mal abzuwarten, was denn da kommt. Natürlich bleibt das Thema Dekarbonisierung uns erhalten. Natürlich haben wir entsprechende Investitionen in den Bestand zu tätigen. Das bleibt das große Megathema. Der Green Deal, auch in der Europäischen Union, bleibt das große Thema. Aber zum Beispiel, wie diese EU-Gebäuderichtlinie umgesetzt wird in nationales Recht, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, auch für uns Bestandseigentümer. Das zum Beispiel spielt in allen Wahlprogrammen keine Rolle. Ja, also diese Umsetzung in nationales Recht, die bis 2026 erfolgt sein muss, die hat nicht Einfluss in die Wahlprogramme genommen, wird aber eine ganz zentrale Stelle natürlich sein, auch für die Frage, wie viel Investitionen sind denn für uns in den Gebäudebestand nötig, damit dann diese EPBD, diese EU-Gebäuderichtlinie umgesetzt wird. Also das ist wirklich spannend, da reinzugucken, aber da kriegt man quasi auch die Urheber des Heizungsgesetzes auf der einen Seite und die sagen, das wollen wir wieder zurückführen, relativ klar sozusagen verortet.
Macht Sinn. Ich bin, wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, der Impact auf den privaten Vermieter und Investor der Themen Mietregulierung fühlt sich für dich höher an oder potenziell höher als das, was da gerade zum Thema energetisches Sanieren diskutiert wird.
Ja, so sehe ich das. Ja.
Also fühlt sich für mich tatsächlich auch so an, auch das, wie du auch schon gesagt hast, wir müssen nicht jetzt handeln. Das Heizungsgesetz ist bei weitem nicht das, was man vielleicht mal irgendwann dachte oder wo Leute im Kopf hatten, ich muss meine Heizung rausrupfen jetzt sofort. Das ist überhaupt nicht gekommen und dass unsere Gebäude klimatechnisch alle saniert werden müssen bis 2045, 2050, wie auch immer, CO2-neutral sein müssen, das ist eh klar und auf den Weg müssen wir uns begeben, aber es zwingt uns keiner, das nächstes Jahr zu tun.
Aber weißt du, Marco, es gibt auch da wieder eine Verbindung zwischen den Klimaschutzzielen und den mietrechtlichen Vorschlägen. Wenn beispielsweise die Grünen sagen, Sanierungen müssen warmmietenneutral umgelegt werden. Mhm. Heißt also Sanierungen, die nicht einen hundertprozentigen Einspareffekt bei den Mietern haben, bleiben beim Vermieter und sind nicht umlagefähig. Ja? Die Linken beispielsweise fordern, die Modernisierungsmieterhöhung komplett abzuschaffen. Ja. Ja? Und die SPD hat eine Beschränkung der Modernisierungsmieterhöhung im Auge. Da gibt es eine Verwobenheit zwischen den klimapolitischen Zielen und den mietrechtlichen Implikationen. Und auch da muss man natürlich aufpassen, wenn ich die Modernisierungsmieterhöhung, die ja jetzt schon gekürzt wurde, auf 8%, wenn ich die weiter runterfahre, geht das natürlich auch eindeutig zu Lasten der Eigentümerseite. Auch das wird eine leidenschaftliche Diskussion. Ich würde ja so sagen, die FDP übrigens hat gesagt, wir müssen die Kappungsgrenze bei energetischer Sanierung flexibilisieren, damit mehr in den Bestand investiert wird. Glaube ich, ein sinnvoller Vorschlag. Und die Union zum Beispiel hat einen sehr guten Vorschlag aufgegriffen und hat gesagt, wenn energetisch saniert wird, muss das beispielsweise von der Erbschaftssteuer abgezogen werden können. Hm. Ja. Also das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Punkt. Also du erbst ein Haus von den Großeltern und tüchtigst es energetisch. Ja, dann kannst du die Maßnahmen entsprechend von deiner Erbschaftssteuer wieder abziehen. Also das sind, glaube ich, sehr konstruktive Vorschläge in die Richtung. Kann es dann auch sozialverträglich gehen? Alles andere wird ja nur dazu führen, dass die Sanierungsquote halt weiterhin im Keller bleibt. Und wir brauchen aber eine hohe Sanierungsquote und keine geringe.
Ja, großartig, Jürgen. Lass uns Prognose. Du warst schon so ein bisschen mittendrin. Kurz Prognose, kurz Immobilienmarkt. Also Forsa, 18.02., das ist also gestern Dienstag. Ich glaube, ihr, liebe Zuhörer, könnt das Donnerstag hören, unseren Podcast. Wir sind hier gerade Mittwoch. Auf jeden Fall hatte die CDU, CSU 30%, SPD 16%, Grüne 13%, FDP 5%, die Linke 7%, die AfD 20%. So, was ist denn überhaupt wahrscheinlich? Also CDU wird quasi die Koalitionsverhandlungen starten und der Chef im Ring sein. So ist es wahrscheinlich, oder?
So wird es wohl sein, wenn die Umfragen da alle stimmen. Am Ende des Tages ist ja Sonntagabend 18 Uhr der entscheidende Punkt und nicht die Meinungsforscher. Die haben sich ja auch schon viel geirrt. Man hat das jetzt auch in vielen anderen Ländern gesehen, wie sich Meinungsforscher so irren können. Wenn es so wäre, dass die FDP bei plus 5% bleibt, jetzt haben wir ja, glaube ich, 3 Umfragen, die das so vorhersehen, dann wird es für Zweierbündnisse, also mit Grünen oder SPD und Union auf der anderen Seite, sehr eng. Ja, was also eher für eine Deutschlandkoalition spräche. Das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt für die Frage, welche Koalitionsverhandlungen werden da geführt.
Ja.
Für mich ganz interessant zum Beispiel diese Renaissance der Linken. Hätte ich ja nie gedacht. Ich dachte, die wären tot. Ja, aber dass die jetzt so eine Wiederauferstehung feiern innerhalb kürzester Zeit, schon sehr interessant. Also die eher sicher im Deutschen Bundestag drin. Ja, erstaunlich auch übrigens mit diesem Mietenwahlkampf. Also wer Lust hat, da dieses Wahlprogramm Reichtum teilen, Preise senken, sich anzugucken, das ist durchaus erhellend. Ich finde es ja immer gut, wenn man weiß, was alle Menschen so denken, bei allem Respekt. Aber wenn das dann sozusagen die Bestückung des neuen Deutschen Bundestages ist, dann wird es wirklich spannend und dann werden wir sehen, dass möglicherweise Zweierbündnisse nicht mehr ausreichen, was, glaube ich, für einen marktwirtschaftlichen Kurs eine Chance ist. Und ansonsten wird das natürlich das ganze Feld der wochenlangen Koalitionsverhandlungen und Sondierungen entsprechend mit sich bringen. Das werden wir dann in den Tagen danach erleben.
Also wenn die FDP die 5% schafft, dann könnte es Koalitionsverhandlungen zur Deutschlandkoalition geben. Wenn die es nicht schaffen, dann könnte CDU mit SPD oder CDU mit Grünen ein Zweierbündnis machen.
Richtig.
Rot-Rot-Grün reicht nicht.
Das ist jetzt die große Frage, wie stark die da entsprechend abschneiden. Wahrscheinlich wird es nicht reichen. Wäre wahrscheinlich auch schwierig, wenn da mehr oder weniger drei Wahlverlierer miteinander koalieren. Also müsste man sehen, ob das eine Chance hat.
Ja. Dann würden wir ja quasi unseren Handballtorwart aus dem Torwart nehmen, aus dem Tor nehmen. Also das wäre ungeschickt, ja. Genau. Okay. Immobilienmarkt, Jürgen, ich muss dich logischerweise auch danach fragen. Du hast gerade berichtet im Vorgespräch, es fühlt sich eigentlich ziemlich gut an, jetzt wieder am Markt. Frage 1, Transaktionsvolumen ist ja deutlich geringer seit dem Zinsanstieg. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Kommt das zurück?
Ja, kommt zurück und man sieht es auch an verschiedenen Teilmärkten, dass es zum Teil große Transaktionen gibt, dass es in verschiedenen regionalen Teilmärkten, insbesondere in dem Wohnbereich, wirklich wieder aufwärts geht. Natürlich nicht mit dem Transaktionsvolumen der alten Welt, also nicht mit dem aus dem Superzyklus, aber einfach mit deutlich höheren Transaktionszahlen, sowohl was die Kauffälle angeht, als auch was die Umsätze angeht, 2024 beispielsweise im Vergleich zu 2023. Ich will mal ein Beispiel nehmen aus dem mit Abstand größten Wohnimmobilienmarkt in Deutschland. Das ist der in Berlin. Der macht für den Wohninvestmentmarkt so knapp 20% des gesamtdeutschen Marktes aus. Ja? Und wenn in dem Markt, der 20% für den gesamtdeutschen Markt steht, wenn allein da 2 Milliarden Euro im vierten Quartal 2024 in Wohninvestments geflossen sind, 2 Milliarden, das riecht ein bisschen nach der alten Welt. Ja, da waren auch Großtransaktionen mit drin, aber das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass das mit Abstand das höchste Transaktionsvolumen der letzten 2 Jahre war, so auf Quartalsebene betrachtet. Und das sehen wir jetzt in verschiedenen Teilmärkten. Also wir sehen, dass vor allem die vermögenden Privaten weiterhin sehr in der Vorhand sind, ja, dass mit viel Eigenkapital, aber auch mit viel Entscheidungsfreude jetzt gute Lagen gekauft werden, Preise immer noch niedrig. Ja, und ich glaube auch, dass das ja ein Vorzeichen für 2025 ist. Also für Investoren reiche Angebotsvielzahl, noch nicht wieder gestiegene Preise. Ja, und immer noch, sagen wir mal, ein Zinsniveau, vielleicht sagen wir dazu ja auch gleich noch einen Satz, wo man sich, glaube ich, drauf einrichten kann, sodass das aus Käuferperspektive ein spannender Markt ist. Und übrigens auch für die Verkäufer finde ich nach wie vor ein interessanter Markt, die einfach ganz tolle, häufig ja auch steuerfreie Wertzuwächse nach mehr als 10 Jahren realisieren. Und die Verkäufer, die ich da erlebt habe, die waren alle motivierte Verkäufer, weil da keiner mit dem Rücken zur Wand stand, sondern weil die einen tollen Wertzuwachs realisiert haben und jetzt ja auch Anlagealternativen besitzen. Und wenn ich so diesen Marktanteil der Privaten so sehe, ob die jetzt mit einer GmbH kaufen oder nicht, ist für mich jetzt nachrangig, aber eher so privat und nicht jetzt hauptprofessionell. Wenn die einen Marktanteil von 60%, 65%, 70% haben, macht das ja deutlich, dass da ein wirklich toller Chancenmarkt da ist. Wenn ich das mal raus aus meiner Perspektive, ich bin ja auch eher auf der Käuferseite unterwegs, wenn ich das mal raus aus der subjektiven Perspektive ziehe und das Kräfteverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer angucke, dann glaube ich, haben wir sowas wie einen idealen Markt, wo sich Käufer und Verkäufer auf Augenhöhe begegnen. Also im Superzyklus war ja der Verkäufer in einer bärenstarken Position, konnte ja quasi jede Kondition, jeden Preis verhandeln. Und wenn du als Käufer das nicht mitgemacht hast, hat er sich halt einen anderen gesucht. Dann hatten wir ein Jahr lang diese Sonderphase, wo der Käufer in dieser ganz starken Position war, weil so wenig Investoren im Markt waren. Einige ja aus der Immocation Community sehr aktiv im Markt, aber die natürlich eher eine seltene Spezies, damit ein ganz starker Verhandlungspartner gegenüber einem eher schwächeren Verkäufer. Und das hat sich jetzt nivelliert auf eigentlich das, was man idealen Markt nennen würde. Wie gesagt, wo sich Käufer und Verkäufer so auf Augenhöhe begegnen. Eigentlich eine schöne Situation.
Ja, also gestern Podcast mit Stefan Hilbrand von der Indohyp, der hat was sehr, sehr Ähnliches gesagt. Der ist auch, ich glaube, seit 17 Jahren bei der Indohyp und guckt sich den Markt an quasi und sagt, jetzt fühlt sich's normal an. So ist es irgendwie fair zwischen Käufer und Verkäufer. Das heißt, der Kapitalanleger, der jetzt gerade anfängt, der sich eine Wohnung kauft für die Altersvorsorge oder vielleicht ein bisschen größer, ein kleines Mehrfamilienhaus für die Altersvorsorge, der hat jetzt eigentlich eine ganz gute Phase.
Ich glaube ja, weil es ein echter Chancenmarkt ist. Ja, wie gesagt, viele Angebote im Markt, Preise noch nicht wieder anziehend und die Zinsen, die spielen uns ja eher in die Hand, auch wenn ich so diese weiteren Zinsschritte, wenn ich dazu vielleicht noch was sagen darf, zur Zinsstruktur, auch wenn ich jetzt diese weiteren Zinssenkungen, die in 2025 ja sehr wahrscheinlich sind, nicht überbewerten würde für den Käufer, der mit einer langen Finanzierung arbeitet. Also ich würde mal prognostizieren, dass wir so 4 bis 5 Zinsschritte erleben, vielleicht so 25 Basispunkte. Ja, die machen das kurze Geld mit Sicherheit günstiger. Also wer jetzt kurzfristig finanziert, der ist der unmittelbare Profiteur. Der jetzt das lange Geld sucht, eine langfristige Finanzierung, Zinsbindungsfrist 10, 15 oder noch mehr Jahre nutzt, der wird wahrscheinlich feststellen, dass das eher so eine Kondition in Seitwärtsbewegung ist und wir wahrscheinlich immer noch mit der 3 vor dem Komma da arbeiten werden. Das zumindest sagt meine Glaskugel. Ja, wir müssen mal gucken, was da am Ende des Jahres steht. Aber das, glaube ich, ist es. Und das, was wir da erleben, ist ja eigentlich so ein weiterer Schritt weg von der momentanen inversen Zinsstruktur. Also dass wir halt hinkommen in die eigentlich ja normale Welt, wo der Preis fürs Geld dann immer höher wird, je länger es mir zur Verfügung gestellt wird. Das war jetzt ein paar Jahre Kuriosum andersrum, aber jetzt kommen wir eigentlich sozusagen zurück in eine normale Welt, wo halt die lange Kondition ein bisschen teurer ist als die kurze. Ich glaube, so kennt man das und so ist es ja im Verhältnis aber auch ein funktionierender Markt, führt aber eben auch dazu, dass wir jetzt keinen so riesigen psychologischen Effekt zu erwarten haben, wenn jetzt weitere Zinsschritte kommen, es sei denn, ich bin in dieser kurzfristigen Finanzierung unterwegs.
Ja. Jürgen, vielen herzlichen Dank für unglaublich tiefe, fundierte Einblicke, wie immer. Es macht mega Spaß und freue mich schon, wenn wir das nächste Mal reden, wahrscheinlich irgendwann nach der Wahl dann.
Toll, lieber Marco, vielen Dank für die Möglichkeit des Austausches. Bin gespannt, was da kommen wird.
Ich auch. Bis dann, Jürgen. Ciao.
Okay, ciao.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.